Normal moving.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Normale Möwe. Es ist Folge 250 mit mir, Max Scharf und Star-Comedian Hinak Ezekiel Köhn.
Buongiorno, grüezi miteinander, bonsoir, auch aus Frankreich und an unsere französischen HörerInnen.
Douze pois. Hinak, man merkt daran.
Douze pois, pour Allemagne.
Du hast dich so viel gerade mit anderen Kulturen beschäftigt. Das merkt man einfach daran, wie multilingual du unterwegs bist
ja,
heute.
Auf jeden Fall.
Du bist wahrscheinlich immer noch ja im Freudentaumel.
Tak,
ob,
tak.
Ob des ESCs.
Ja, es ist einfach. Es ist. Ich habe es letzte Woche ja schon groß angekündigt, aber es war besser als ich es mir hätte träumen lassen können. Ich war ja nicht beim Finale oder so. Ich bin mit meiner Freundin, mit Ida, bin ich nach Kopenhagen gefahren für die Probe von Halbfinale Nummer 2. Also ja. Wir haben in Kopenhagen gewohnt, in Malmö war der ESC.
Und das habe ich aber gesehen, dass viele Leute in Kopenhagen oder in Dänemark übernachtet haben und jeden Tag darüber gefahren sind.
Genau, die Öresundbrücke, das ist von Kopenhagen Hauptbahnhof bis nach Malmö zum Stadion, das ist 27 Minuten, kein Ding. Ja. So.
Und oh, wir sind 27 Minuten?
Ja, Öresundbrücke, beste. Und wir sind angekommen, waren erstmal essen und am nächsten Tag dachten wir, okay, um 21 Uhr geht die Show los, man soll bitte bis spätestens 19 Uhr vor Ort sein. Und wir gehen zum Kopenhagener Hauptbahnhof. Und wir treffen erstmal Johannes Flöhr.
Ach, liebe Grüße nachträglich.
Ja, richtig aus, wenn ich ihn sehe. Ja. Und setzen uns in den Zug. Und bevor der Zug losfährt, kommt erstmal die Ansage, ja, aufgrund von polizeilicher Ermittlung fährt dieser Zug jetzt nur bis Kopenhagen Flughafen. Ja. Die Öresundbrücke.
Waren die polizeilichen Ermittlungen gegen den Kandidaten aus den Niederlanden?
warte. Da war das ja noch gar nicht so. Die Öresundbrücke ist gesperrt für mindestens 2 Stunden. Dann sind Johannes, Ida und ich erstmal Bier trinken gegangen. Und da hatte ich schon aufgegeben. Und insbesondere auch mit einem mulmigen Gefühl, weil es war auch das Halbfinale, wo Israel angetreten ist. Und wir waren so, okay, das sind bestimmt Proteste, dass die jetzt gesperrt ist.
Ach klar. Und Greta wurde ja auch verhaftet.
Mhm.
War das der Tag?
Nee, das war, glaube ich, nicht der
Tag. Ist Greta jetzt schon wieder daran schuld, dass du nicht mit dem Zug fahren konntest?
Ja, wie so häufig.
Oh,
wie so häufig. Greta ist eigentlich immer der Grund, warum ich mittlerweile nur noch mit meinem SUV überall hinfahre. Nee, da war ich tatsächlich schon so, ja, okay, schade drum, aber dann klappt's halt nicht. Und dann haben mich Johannes und Ida aber überzeugt, komm, wir fahren. Es hat sich am Ende herausgestellt, es war auch gar kein Protest. Es war eine andere polizeiliche Ermittlung. Wir sind angekommen, 3/4 Stunde zu spät, haben die Hälfte der Show verpasst, ich bin in die Arena gekommen, also erstmal standen wir halt vorne an der Arena, um reinzukommen und irgendwann meinte Ida zu mir, oh guck mal da oben, ist das ein Scharfschütze? Und da habe ich mich umgeguckt, ja und es waren so roundabout 40 Scharfschützen postiert, fühlt man sich sehr sicher erstmal.
Ja, ja.
Und auch absurd viel Polizei und dann sind wir reingekommen, wirklich in die Halle. Und es ist gerade Spanien aufgetreten mit Zorra und ab dann floss es einfach nur. Ich habe einfach nur noch durchgeheult. Es war einfach so toll. Es war so geil. Ich habe die Estländer live gesehen. Ich habe Jost Klein live gesehen. Es waren ein paar Songs dabei, wo ich dachte, oh, das gefällt mir auch wirklich überraschend gut. Also Zorra von Spanien.
Okay, ich habe jetzt schon 3 Sachen, bei denen ich ansetzen möchte. Mhm. Sache Nummer 1, ich habe letztens eine Tagesschau-Kachel auf Instagram gesehen. Studie Doppelpunkt. Menschen fühlen sich mit mehr Polizei nicht sicherer.
Ja, ja, überhaupt nicht.
Da habe ich auch gedacht, einfach nur unwohl. Ja, okay, wer hätte es gedacht?
Ja.
Wer hätte es gedacht, dass so bewaffnete, ganz viele bewaffnete Menschen, die da um die Ecke laufen.
Nein, ich fühle mich einfach immer sicherer, wenn da ein Mann mit einem Fernglas ist und sagt, die da vorne, die finde ich ein bisschen komisch. Aber, halt schon mal das Gewehr drauf.
Aber geh mal weiter. Und die zweite Sache ist, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du sehr emotional geworden bist.
Oh, ich.
Alleine dich, wir haben uns am Samstag ja bei dir zu Hause getroffen,
ja,
zum ESC gucken. Meine Freundin und ich kamen etwas später, aber trotzdem warst du voll im Modus, hast dich schick gemacht und bist die ganze Zeit von A nach B gestiefelt und hast bei allem auch immer so ganz viele Bewegungen gemacht und die Hände vors Gesicht. Oh mein Gott, da sind der Schnelldurchlauf lief nochmal. Da sind sie wieder.
Es ist wirklich mein Fußball. ESC ja. ist mein Fußball. Darauf kommen wir ja auch nachher nochmal zu sprechen. Für die Leute, die sich fragen, wie habe ich mich denn schick gemacht? Also ich möchte mal einen Raum werfen. Vielleicht hatte ich die Malmö, also die Schwedenfarben an. Auch lackierte Nägel, aber okay.
Vielleicht hattest du ein Halstuch an.
Ich hatte ein Halstuch an. Ich muss aber auch noch, entschuldige bitte, ich muss noch ein bisschen weiter ausholen.
So, Punkt 3 war,
ja.
Und du hast die Niederlande live gesehen. Das konnte ich ja jetzt dann nicht sehen, weil das ja beim Finale nicht stattgefunden hat.
Ganz genau, ja. Song, also du hättest es eh nicht gesehen, du wärst zu spät gekommen.
Ja, aber der Song, aber auch nicht im Schnelldurchlauf, der Song hieß Europapa.
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 War ein Anwärter auf den Sieg. Hätte am Ende nicht gewonnen, aber... Also zu 100% nicht, aber war auf jeden
Was
Fall
Was war denn deine Meinung dazu, als du es live gesehen hast?
Geile Show, halt so ein bisschen Gabba. Bin ich ja immer ein großer Fan von Gabba, ne? Bisschen Hacke tanzen.
Ja, das können sie ja gut, die Holländer.
Das können die sehr, sehr gut, die Holländer. Ich fand den Song sehr, sehr gut. Ich finde Joost Klein ultra sympathisch. Den meisten Leuten ist Joost Klein nicht nur wegen des ESCs ein Begriff, sondern auch wegen dem Ski Agu Otto Friesenjung-Song.
Aber ist er nicht, wie sympathisch kann er einem sein nach den Vorwürfen?
Also die Vorwürfe sind ja, es ist ja noch nichts geklärt.
Ja.
Es gab ganz
zu Beginn... Es gilt die Unschuldsvermutung, wie bei Till.
Es gab ganz zu Beginn das Gerücht, dass es daran liegt, dass er nach der Pressekonferenz, als er ins Finale gezogen ist, sich gegen den israelischen Beitrag gewendet hat, indem er, wenn sie gesprochen hat, Eden Golan, dass er reingerufen hat und auch die niederländische Flagge über sein Gesicht gemacht hat, sodass man seine Reaktion nicht sieht. Ja. Dann gab es als nächstes den Punkt halt, es gibt eine polizeiliche Ermittlung, dass er handgreiflich und gewalttätig gegenüber einer Frau aus dem ESC-Personal geworden ist. Ja. Dann hat der niederländische Sender wiederum gesagt, das ist eine Lappalie. Es geht darum, dass Joost Klein gesagt hat, er möchte nicht im Backstage gefilmt werden, weil er auch von Boulevardblättern sehr belagert wurde, die ihn mehrfach auf seine toten Eltern angesprochen hat und dass er zu einer Journalistin oder einer Person aus dem Team gesagt hat, ah, you again, next time I will see you, I will hit you. Das war, also es ist nichts, das ist
Androhung,
jetzt die also
Androhung von körperlicher Gewalt.
Genau, ja. Und bis zum heutigen Tage ist noch nicht rausgekommen, was überhaupt der Ermittlungsfall ist.
Soweit ich war, also ich habe das auch gehört mit Kamera Frau, aber es soll auch mehrere Menschen gewesen sein. Mhm. Und dass er aber nicht handgreiflich geworden ist, aber wohl laut und Sachen angedroht hat und sehr nah gekommen ist.
Ja.
Also Leute einfach bedroht haben soll im Backstage.
Ja.
Und da finde ich, ist ein Ausschluss auch okay per se, wenn du körperliche Gewalt androhst. Mit dem ganzen Zusatz, ja, er hat, er ist ein Waise und, aber das ist schon ewig her, ne? Ich glaube, er war irgendwie 12.
Mit 12 ist, glaube ich, seine Mutter gestorben und mit 13 sein Vater.
So, und scheinbar sind alle Interviewfragen an ihn gerichtet, immer so sehr kreativ. Ah ja, du hast ja jetzt diesen lustigen Song, Europapa.
Ja, aber deine Eltern sind ja tot.
Und deine Eltern sind ja tot, wie geht's denn ja eigentlich damit? So, und das ist aber, und er ist so, hä, ich bin so, das ist halt die Hälfte meines Lebens her. So,
ja, ja.
Who the fuck cares? Also, weißt du, so, ich mache hier Musik. Weißt du, ja. Ich verstehe das schon, dass man da irgendwie, naja, Grenzen setzen möchte und sagen möchte, ja, sprich mich bitte nicht darauf an, ich möchte nicht darauf antworten. Am Ende, wenn du in die Öffentlichkeit gehst und zu so einer riesigen Veranstaltung, die hunderte Millionen von Menschen schauen, musst du wahrscheinlich, ein bisschen geradliniger damit umgehen können, einfach sagen können, ja, next question, so, fuck you, no.
Ja, also das Ding ist aber auf der anderen Seite, also ich möchte ihn jetzt auch gar nicht in Schutz nehmen, weil ja auch gar nicht klar ist, worum es überhaupt geht. Also es gibt ja jetzt einfach ganz viele Gerüchte und der eigentliche Fall, der besprochen wird, ist jetzt noch nicht geklärt.
Ja.
So, ich möchte ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, aber wenn du im Rahmen von so einem Festival auftrittst und du wirst die ganze Zeit damit belagert, ja, finde ich auch doll.
Also ja, klar, ich kann jetzt überhaupt nicht abschätzen, was die ganze Zeit heißt.
Mhm.
Ich sage nur, natürlich ist das total daneben, ihn
ja
auch konstant auf sowas anzusprechen. Wahrscheinlich auch im Hintergedanken, ich habe schon mal gehört, dass er da scheiße drauf geantwortet hat, das könnte interessant werden, das auf Kamera zu haben. Ja. Oder
und aber vor allem auch einfach mega unprofessionell.
aber es ist halt aber auch unprofessionell, dann, weißt du, einfach, am Ende ist es so, hey, das ist eine dumme Frage, nächste Frage. So,
ja.
So, wenn du so darauf reagierst, dann, weißt du, das ist die andere Art, wie du darauf reagieren kannst.
Ja.
Und jemandem Gewalt anzudrohen, ist nicht cool. Ist nicht die richtige Reaktion.
Voll. Ja, also auf jeden Fall, es gab ja viele Sachen, die das dieses Jahr sehr überschattet hat. Es gab ja auch Terrorwarnung und es wurde von Israel ja auch gesagt, geht nicht hin, um euch das anzugucken. Mhm. Und es gab auch am Finaltag eine Demonstration bei der Arena. Ich glaube, es waren so 500 Palästinenser vor Ort, PalästinenserInnen. Oder Leute, die sich damit solidarisieren. Also es war auf jeden Fall ein großer, es war auf jeden Fall PR-technisch krass, sage ich jetzt mal so, um das irgendwie schön darzustellen.
Ja.
Es war, es hatte halt auch alles immer einen mulmigen Beigeschmack, so. Und trotzdem muss ich sagen, ich fand's sehr, sehr geil, da live dabei zu sein. Also ja. Das einmal live zu erleben und da auch zu sitzen. Und Johannes Flöhr ist ja wirklich ESC-Profi, der hat mir so viel erzählt. Also zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, ist, für die Kosten der Live-Show kommen die Sender auf, die das schicken. Also zum Beispiel der NDR kam auch für die Performance von Isaac auf.
Mhm.
Einmal Pyro so hochschießen, dass die Flammen kommen, kostet 10.000 Euro. Alleine der georgische Beitrag hat also mindestens bei der Probe schon mal 90.000 Euro gekostet.
Ja, ja.
Das Estland hat so wenig Budget, deswegen haben die nur ein bisschen Visuals und sie haben sich Anzüge schneidern lassen und that's it, weil mehr Geld haben die einfach nicht.
Ja.
Und das sind so Sachen, die mich dann auch irgendwie kriegen. So, also das war auch beim Finale, ja, ihr wart ja noch nicht da, aber bei Estland habe ich auch den Tanz noch mal ein bisschen
aber mitgemacht. Da muss ich sagen, das fände ich schön, wenn das ein bisschen anders geregelt werden würde. Ich meine, es ist ja wie heißt dieser Verein?
EBU, EBU.
Ne? Und das ist ja mehr oder weniger, ist das nicht mehr oder weniger sowas wie die ARD, nur halt so die Organisation, mit der, wo alle öffentlich-rechtlichen Sender mehr oder weniger zusammenkommen?
Oh, das weiß ich nicht.
Aber oder ist das Eurovision am Ende?
Am Ende ist das, glaube ich, Eurovision.
Okay, aber so oder so ist es ja eigentlich so, es gibt diesen europäischen großen Topf auch.
Ja.
So. Warum nicht sozusagen jedes Land zahlt x Budget und jedes Land kriegt dasselbe Budget für den Auftritt? Das wäre ein bisschen fairer.
Natürlich wäre das fairer, aber es ist auch irgendwie... Also ja, natürlich wäre es fairer, aber am Ende wissen ja auch alle, das ist ja kein richtiger Wettbewerb, das ist eine Quatschshow. Also
ich glaube, das sehen viele Länder, die da mitmachen, anders.
Ja, natürlich, also Quatschshow ist jetzt auch wirklich sehr degradierend gesagt, aber es geht ja um die Lust an der Musik, um den Spaß, um eine große Party, die da stattfinden soll und um das, womit die sich auch ja immer brüsten, um United by Music.
Ja.
Und die Budgetierung, da möchte ich gar nicht so drauf eingehen, weil es gibt ja auch Beiträge, die auch ohne große Show sehr, sehr gut funktionieren. Zum Beispiel der Franzose, der dann ein paar Schritte von seinem Mikrofon weggegangen ist und dann quasi a cappella in diesem riesigen Stadion gesungen hat. Dafür brauchst du ja keine Visuals, sondern dafür brauchst du ja die musikalische Fähigkeit.
Ja. Und gut, das ist natürlich dann am Ende dann vielleicht auch das Go-To-Ding. Es war ja so eine Ballade von Frankreich.
Mhm.
Und da dann einfach, ne, da kannst du dann schön low machen.
Ja,
da
genau.
Brauchst du nicht viel. Da brauchst kannst du ein Klavier auf der Bühne haben, wenn du willst, aus irgendeinem Grund.
Oder wie damals Max Mutzke. Du brauchst nur Stefan Raab, der Gitarre spielt.
Ja.
So, Platz 8, mega. Und mega. Deutschland zum ersten Mal seit Jahren, das hatte der neue Peter Urban. Ich nenne ihn nur Peter Schnurrbart, er ist eigentlich Thorsten Schorr, hatte das sehr gut zusammengefasst. Nach der Jurywertung hatte Deutschland schon mehr Punkte zusammengezählt als seit dem letzten Sieg von Lena.
Wow.
Und ich finde den Song besser als die wir die letzten Male geschickt haben, aber das ist immer noch nicht geil gewesen, finde ich persönlich.
Es ist, bei allem Respekt für die künstlerische Leistung und so, ich finde es ein wahnsinnig egales Lied.
Es ist halt deutsche Rack'n'Bone, man.
Ich finde es, weiß nicht, es hat mir, also, ich, man guckt sich an, ist so, ja, das
überraschend ist, okay gewesen.
Das ist ein Lied,
aber
das ist gut gesungen, das wird mal laut, wird mal leise.
Ja.
Aber ich fühle nichts dabei,
ja.
Aber es ist offensichtlich handwerklich gut.
Ja, aber da denke ich halt so, zum Beispiel Lord of the Lost hatte letztes Jahr ein bisschen mehr Glamour-Faktor.
Hatte mehr Glamour-Faktor, aber es war halt auch so, Nee, warum war es nicht so, dann weiß ich nicht, also irgendwie dann keine, ich weiß nicht, es hat ja auch nicht abgeholt.
Das Geilste ist ja eigentlich eh immer die Vorbesprechung mit Babsi Schöneberger, wie sie dann mit ihren riesigen Augen guckt. Und dann gab es auch so einen Zusammenschnitt bei dieser Vorbesprechung, wo Nemo, Kathleen und Isaac sich getroffen haben und so als DACH, also als Dachregion, ja. So hey, wir reden jetzt alle über unsere Songs und was uns gefallen hat an den anderen Beiträgen, und dann meint Nemo zu Isaac.
Nemo also, ist der Typ aus der Schweiz, der
auch
gewonnen hat.
Ja. Und wirklich auch ein guter Song. Aber Nemo meint zu Isaac, also als ich deinen Song gehört habe, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist deine Stimme. Wo ich auch so denke, ja, wäre auch scheiße, wenn nicht.
Wow. Ja. Das habe ich, stell mir vor, du triffst so Beyoncé und bist so, hey, ich habe deine Musik gehört und was mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist deine Stimme.
Ja, es ist halt einfach so ein Null-Kompliment. So, hey, ich habe den Song, noch schlimmer wäre gewesen, wenn Nemo gesagt hätte, ich habe den Song von dir gehört, Isaac, und ich finde richtig gut bei Sekunde 15 das Drum-Solo. ja, du an sich erstmal egal, war ein gutes Lied.
Toll. Ja, du Hinnerk, ich habe deine Comedy gesehen und mir ist am meisten in Erinnerung geblieben, wie du redest.
Dein Intro-Song, der war toll. Der war ja mal was anderes.
Ja, du aber, hast so eine Stimme.
Also, es war ein extrem starkes ESC-Jahr, dass die Schweiz gewonnen hat. Fantastisch, toller Song, tolle Message, extrem gute Performance. Nemo kann unfassbar gut singen. Ukraine auch grandios, also wirklich ein extrem geiler Song. Der war halt auf Platz 2 oder 3, das erinnere ich gerade nicht mehr aus dem Kopf. Und es war wirklich, die sind aufgetreten und es floss. Es war einfach so krass beim Finale. Irland auch mit versteckter politischer Botschaft. Bambi Fuck hatte sich in altirischen Runen eine Botschaft auf die Stirn schreiben lassen.
Und hat dann viel geschrien.
Die pro-Palästina war. Also es war echt alles, es war ein krasses ESC-Jahr. Es war eine sehr gute Show. Die Moderatorinnen waren extrem gut. Und einziges Manko ist natürlich, es war ja alles so ein bisschen so, ey, 50 Jahre ABBA oder 40 Jahre, ich weiß gerade nicht mehr, seitdem die gewonnen haben. Und man dachte,
ich glaube, 50 Jahre, deshalb letztes Jahr war es doch schon so, dass es so Verschwörungstheorien gab.
Die Arena war offiziell ja schon gebucht, bevor die wussten, ob das stattfindet.
Ja. Dass sie den ESC bekommen, weil es ist genau 50 Jahre nachdem ABBA gewonnen hat.
Ja, und alle haben natürlich damit gerechnet, ABBA tritt nochmal auf live. Und dann haben die diese verschissenen Hologramme dahin gepackt,
die es auch in London gibt.
Ja, wo ich auch dachte, ja, dann lasst es. Also das ist ja einfach nur ein peinliches Zeugnis davon, dass vier echt gute MusikerInnen einfach keinen Bock haben, das nochmal zu machen. Das fand ich so ein bisschen schade. Und bei dem Halbfinale, das ich gesehen habe, beziehungsweise der Probe, aber auch bei dem Halbfinale, gab es so einen sehr, sehr quirky, unangenehmen, cringe Schweden-Song, warum Schweden immer gewinnt, weil sie we love Eurovision so much. Und dann haben sie Bezug genommen darauf, dass in dem Jahr davor fast ja Finnland gewonnen hätte mit dem Cha-Cha-Cha-Song von Kyrie. Und da sagen sie, guck mal, so hätte die Intervallshow ausgesehen, die Zwischenshow. Und da ist er dann live aufgetreten. Und das war wirklich einfach, bei der Probe war er auch da und er ist aufgetreten und ich dachte, oh Gott, ich kotze gleich hier einfach vor mich hin vor Aufregung, wie geil ist das denn? Und er hat aber auch er hätte eigentlich die Punkte für Finnland verkündet und hat aber auch abgesagt aus politischen Gründen, weil er sich damit nicht wohlfühlt. Ja. Es ist sehr krass. Also es war ein krasses Jahr politisch. Dafür, dass der ESC ja so unpolitisch ist, wie sie immer
eigentlich
sagen.
Eigentlich ist es doch eine sehr politische Veranstaltung immer schon gewesen.
Es war von Anfang an immer politisch, aber die wollen ja keine politischen Botschaften. Der israelische Beitrag hieß ja ursprünglich October Rain.
Und das ging ja ursprünglich um den 7. Oktober, eben um die um den Terrorangriff der Hamas.
Und für die Zulassung, dass sie auftreten darf, musste der Song, glaube ich, 2 oder 3 Mal textlich geändert werden. Und das sind halt so Sachen, wo ich auch so denke, es gab auch die bei dem Halbfinale, wo Kyrie aufgetreten ist, hat er am Ende gesagt, no war. Und das war auch schon, das war ein Knackpunkt. Das war auch so, ja, also eigentlich sowas wollen wir hier nicht. Und das finde ich halt so albern. Das ist eine der politischsten, größten Musikfestivals der Welt, dass die sich dann sagen, oh, da hat jemand gesagt, wir wollen keinen Krieg. Ah, schwierig. Ja, das ist
für mich starke Flashbacks zu die deutsche Nationalmannschaft darf nicht mit der Regenbogenfahne als Kapitänsbinde auflaufen, weil die FIFA möchte keine politischen Messages haben. Ja. Und die politische Message ist einfach nur so, habt euch lieb, wo ist denn euer scheiß Problem? Ja. Wieso ist kein Krieg eine streitbare Message? Wie kann das sein, dass so Leute so sind, da könnten Leute dagegen sein. Hä, warum? Ja. Niemand, wer ist denn für Krieg?
Es ist halt auch immer eine Shitshow. Ich bin sehr gespannt nächstes Jahr auf die Schweiz. Nemo hat das auf jeden Fall fantastisch gerockt. Großartiger Song. Geile Performance. Ach,
vielleicht macht nächstes Jahr wieder Celine Dion für die Schweiz.
Oh, das wäre, also ganz ehrlich, der Hammer wäre natürlich, wenn Nemo und Celine Dion zusammen moderieren würden.
Ja.
Das wäre einfach der absolute Shit. Und dann, wie vor 2 Jahren San Marino einfach nochmal sagt, und hier, Flowrider. Das ist halt das Geile, weißt du, das ist die Magie von ESC. Man guckt das, man bereitet sich nicht drauf vor und dann sitzt man dort so an. Und San Marino tritt auf und plötzlich sagen sie, hier ist Flowrider. Und man denkt so, what? So wie bei der Beitrag von Deutschland vor ein paar Jahren, Alex Swings und Oscar Sings. Ja, und nun, Dieter van Thies. Wo man so denkt, warum habt ihr die eingekauft? Das bringt uns nichts.
Ja. Ja, irgendwann hat, glaube ich, Russland auch mal einen Song von Timbaland, glaube ich, produzieren lassen oder so. Mhm. So vor 10 Jahren.
Es ist einfach grandios. Ich finde das, wie ich schon gesagt habe, der ESC ist einfach mein Fußball. Es ist einfach...
Ja, wollen wir mal noch über das andere Thema reden? Über den anderen Top-Platzierten?
Welchen?
Israel.
Ja, was willst du dazu wissen von mir?
Ja, es ist ja nun so, von der Jury haben sie nicht so viele Punkte bekommen.
Ja, und da wird ja jetzt auch direkt gesagt, das ist Antisemitismus.
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber...
Es gibt auf jeden Fall Leute, die das behaupten.
Es gibt offensichtlich eine große Solidarität mit Israel,
ja.
Was dazu geführt hat, dass sie wahnsinnig viele Punkte vom Publikumsvoting bekommen haben.
40% bei dem Semifinale, wo sie angetreten ist, waren... Der Publikumsstimme waren für Israel, ja.
Ja, da kannst du mal sehen. Ja, beim Finale ja auch, da haben sie irgendwie 320 Punkte oder irgendwie sowas bekommen.
Das weiß ich jetzt aus dem Kopf. Aber also ja, wahnsinnig viele
und waren dann ja auch irgendwie kurz mal auf Platz 1 dann in dieser Endwertung.
Nee, und ich glaube nicht auf Platz 1.
Doch, sie waren kurz auf Platz 1.
Aber nicht lang.
Nicht lang, irgendwie so, es hat 2, 3 Länder gedauert und dann waren sie da wieder weg. Aber sie sind ja am Ende ja trotzdem in den Top 4, glaube ich.
Sie sind auf Platz... Oh, lecko mir. Ich glaube, sie sind auf Platz 5. Auf Platz 5 sind sie am Ende gelandet, Top 5. Ich bin mir nicht ganz sicher. Du googelst gerade.
Ich google das so nebenbei. Aber ich habe das wahrgenommen. Ich fand das... als ich es gesehen habe, ich persönlich habe mich sehr gefreut über die darüber. Weil ich schon auch Solidarität per se mit Israel und der Idee habe. Natürlich kann man ganz, ganz viel kritisieren daran, wie dieser Krieg am Ende geführt wird und so. Gar keine Frage, will ich überhaupt nicht da irgendeinen Freibrief irgendwie ausstellen oder so. Und dazu sollte man auch, laut sein und auch immer gegen Krieg sein. Am Ende ist in diesem Gazastreifen eine Terrororganisation immer noch am Werk, die zum Ziel hat, das jüdische Volk auszulöschen.
Ja.
Ja,
aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wie du gerade schon gesagt hast, die Vorgehensweise von Netanyahu, in dem Fall, klar, die junge Sängerin, die da auftritt, die kann ja jetzt erstmal per se nichts dafür, aber wie gesagt, es ist halt einfach eine hochpolitische Veranstaltung. Sie ist auch Zionistin, das darf man auch nicht vergessen. Ich bin jetzt nicht dafür, dass Israel weggebombt gehört, ne? Aber ich hätte persönlich besser gefunden, wenn Israel von sich aus gesagt hätte, nee, wir treten einfach mal nicht an. Ich finde es auch krass, es ist ein Unterschied, auf jeden Fall, das sehe ich auch. Aber ich bin eher der Perspektive, Russland wurde ausgeschlossen, warum wurde Israel zugelassen?
Weil Russland einen Angriffskrieg führt ohne Grund.
Ja, auch, ja.
Und Israel stimmt. Sich tatsächlich im Kriegsrecht
Aber normal Israel, ja, das, ja, voll, aber Israel ist ja jetzt, sagen wir mal, völkerrechtlich jetzt gerade nicht auf einer guten Seite aktuell.
Naja, also sie werden, also es gibt eine Anklage von Südafrika, diese Anklage hat aber auch politische Gründe, nationalpolitische Gründe aus Südafrika, weshalb sie Israel angeklagt haben. Aber ansonsten muss, so rein auf dem Papier, halten sie sich schon an das Kriegsrecht. Das soll das überhaupt nicht, weißt du, ich möchte das gar nicht so krass verteidigen jetzt. Das Ding ist halt, weißt du, so, sie kündigen schon an, hey, morgen bombardieren wir diesen Bereich, geht mal da weg, Zivilbevölkerung. So, ob das jetzt realistisch ist, dass in einem Bereich, der seit Wochen irgendwie abgeschottet ist, Leute überhaupt das Geld haben und die Möglichkeiten haben, von A nach B zu flüchten, und dann ist wieder die Frage, wohin überhaupt noch? Mhm. Und die Grenzen zu Ägypten sind ja auch zu, von ägyptischer Seite aus, ne, das darf man ja dahingehend auch nicht vergessen. Aber da weißt du, man kann da ganz, ganz viel kritisieren, man kann da auch wahrscheinlich noch Stunden drüber reden. Nur bei so einem Song-Contest finde ich das immer ganz, ganz schwierig, und gerade wenn es dann noch Proteste gibt, auch bei den Studentenprotesten in Deutschland, sobald da irgendwelche Leute From the River to the Sea irgendwie skandieren, so, ja, dann sind das halt leider alles Arschlöcher. Also sorry, weißt du, das ist halt so.
Ja,
ich habe mir,
also
hier ein, ich hab mir was, ich habe hier einen Text, ein Statement raus kopiert von Mia Latkovic von Instagram, habe ich das gescreenshottet. Und ich würde das einmal ganz kurz vorlesen, wenn du dich hier gehst. Aber es ist so, und das bezieht sich jetzt eben auf den ESC und auf die Buhrufe, ne, und die Proteste, ja, als die Sängerin dort aufgetreten ist. So. Und es ist Malmö, wo Menschen eine israelische Künstlerin für das Handeln der israelischen Regierung verantwortlich machen, gleichzeitig aber zu Recht immer wieder betonen, dass man PalästinenserInnen nicht für die Taten der Hamas verantwortlich machen kann.
Genau, ja.
Wo man für den Ausschluss Israels protestiert, aber kein Wort zu Aserbaidschan, die ethnischen Säuberungen gegen Armenierinnen durchführt, und auch nicht zur Türkei, die Kurdinnen immer wieder bombardiert.
Ja.
Wo man eine jüdische Weltverschwörung herbeiberaumt, statt anzuerkennen, dass der niederländische Künstler disqualifiziert wurde, weil er gleich zweimal Frauen hinter der Bühne angegriffen hat. Gut, ob das jetzt tätig war oder nicht, das kann man jetzt. Der ESC hat Besseres verdient als ätzende Menschen, die ihn instrumentalisieren.
Ja.
Der kroatische Beitrag, der als Favorit gehandelt wird, also das war jetzt noch kurz davor, klingt vielleicht nicht danach, ist aber ein politischer Song. Es geht um Perspektivlosigkeit junger Menschen in Kroatien, die das Land wegen Massenarbeitslosigkeit und nicht endender Wirtschaftskrisen verlassen, obwohl sie lieber bleiben würden. Der Künstler Marko Purisic, aka Baby Lasagna, hat in Interviews hat das in Interviews betont und erklärt. So gesehen ist es absurd, dass die Eurovision Broadcasting Union die israelische Kandidatin Eden Golan nicht über den 7. Oktober singen lassen wollte, weshalb sie den Text ihres Songs umschreiben musste. Es gab in der Geschichte des ESC zig politische Songs, und der ESC ist in seinem Wesen nach und auch eine politische Veranstaltung. Es wurde als solche explizit ins Leben gerufen, nämlich um die Beziehung europäischer Staaten mit Hilfe einer gemeinsamen Kulturveranstaltung zu verbessern. Der Oberbegriff dafür lautet Kulturdiplomatie. Neben wirtschaftlichen Beziehungen, internationaler Sicherheitspolitik ist Kulturdiplomatie die dritte wichtige Säule internationaler politischer Interaktion, und es passt leider zur internationalen Stimmung sowie zur unterirdischen Ignoranz großer Teile der Kulturwelt, wie der EBU dabei das Thema Antisemitismus handhabt.
Aber ganz kurz dazu, das sehe ich ja genauso, dass Aserbaidschan auch antreten darf, finde ich genauso falsch, oder die Türkei.
Ja.
Also das ist halt das Ding. Da wird kein Riegel vorgeschoben oder halt immer irgendwie, also einfach konsequent durchgegriffen.
Ja, aber ich finde halt das. Aber warum muss diese Sängerin da ausgebuht werden? Weißt du, was ich meine?
Weil es gerade einfach ein politisches Thema ist. Also das darfst du ja natürlich kann sie nichts für die Politik in Israel oder für den Krieg, der jetzt gerade geführt wird, kann sie persönlich gar nichts.
Ja.
Aber es geht ja auch, wie bei jedem Protest, darum, ein Zeichen zu setzen.
Das verstehe ich schon.
Und wo ist das besser als beim internationalen Event?
Ja, ich finde es trotzdem schwierig, in so einer Veranstaltung eben nicht das so schwarz-weiß zu sehen und nur diese eine Sache zu kritisieren und bei allen anderen aber vollkommen okay da zu stehen und zu klatschen. Also wenn schon, denn schon.
Mhm.
Also wenn du da hingehst und meinst, ein politisches Zeichen setzen zu müssen, bei dieser durchaus politischen Veranstaltung, dann zieh's bitte auch komplett durch.
Ja, total.
Also Ja, weil ansonsten finde ich es sau peinlich und es ist halt leider sehr schnell antisemitisch und es ist sehr schnell, stehst du daneben Leuten, die einfach sagen, nichts mit Zwei-Staaten-Lösung, nichts mit das.
Ja.
Palästina den PalästinenserInnen. Weißt du, wie ich meine? So, also das ist wirklich, am Ende ist es halt leider so eine traurige Situation, ja, die eigentlich, ich finde, in der heutigen Zeit oder wie das alles kommuniziert wird, wie Leute darüber reden und so, zeigt einfach, wie wichtig es tatsächlich immer noch ist, dass es einen jüdischen Staat irgendwo gibt, wo, ja, wo sich jüdische Menschen sicher fühlen können.
Ja, total, total. Das unterstreiche ich auch.
Ja.
Das würde ich auch nicht anders sagen. Also ich finde halt bloß, in Anbetracht der aktuellen Lage, finde ich, dachte ich halt so, es wäre auch für sie als junge Künstlerin einfach angenehmer gewesen, weil sie durfte ja nicht mal das Hotel verlassen aus Sicherheitsgründen.
Ja.
Dass man einfach
sie
sagt,
wollte ja auch ein politisches Statement setzen.
Ja, natürlich.
Sie wollte
natürlich
auch sagen, hey, wir wurden hier angegriffen und lass die Geiseln frei.
Ja.
Ne? Die aber, Ukraine befindet sich auch im Krieg, sie wird aber angegriffen, weißt du so?
Ja, 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 voll, aber du verstehst auch, worauf ich hinaus möchte. Also ich hätte einfach für die gesamte Veranstaltung und auch für diese junge Künstlerin wäre es doch einfach angenehmer gewesen zu sagen, wir warten einfach mal ein Jahr.
Ja.
Oder
also
zwei.
Da muss
oder
man
wie
sagen,
lange es halt braucht.
Da muss man also sagen, das haben sich die, das hat, da haben sich
auch,
sicherlich Leute verrechnet. Es wäre.
Ich verstehe auch, dass sie trotzdem antreten wollte, natürlich. Ja,
aber für die mentale Gesundheit dieser Person wäre es sicherlich besser gewesen, von einem israelischen Verband zu sagen, hey, alleine zum Schutz, we don't do it.
Ja.
Auf der anderen Seite, überlass das Feld nicht den anderen, genauso wenig, weißt du, wie dann auch Menschen, die sich eben für die Rechte und für die für das Wohl der PalästinenserInnen auch zu Recht einsetzen möchten, dass die ja auch sagen, wir gehen aus, weißt du, es gibt ja Leute, die da hingegangen sind, die gesagt haben, hey, möchte mich eigentlich für die Rechte der PalästinenserInnen stark machen, was ja auch ihr gutes Recht ist und was ja sie auch gerne machen sollen, was auch stattfinden muss. Und genau deshalb gehe ich hin, um diese Bühne zu haben. So, und deshalb boykottiere ich es nicht. Und genauso ist es vielleicht andersrum auch okay, dass eben eine Vertreterin auch zeigen darf, hey, wir wurden hier angegriffen, die wollen uns alle töten. Und bis diese Terrororganisation nicht da weg ist und die Geiseln freigelassen ja worden sind, können wir nichts anderes machen.
Ja, ich finde es auch keinen guten Move, da diese junge Sängerin auszubuhen, um Gottes Willen. Ja, wie gesagt, ich finde bloß einfach, es war auch einfach kein kluger Zug zu sagen, wir machen das jetzt. Weil ja, es einfach, ist einfach politisch mega aufgeladen. Und gerade bei einer Veranstaltung wie dem ESC, wo man nicht mal auf der Bühne Shit sagen darf, egal in welcher Sprache.
Oh shit, das ist ja scheiße.
Ja, ja, exakt. So, weißt du, was ich meine? So, das ist halt einfach so, boah. Ja. Also, es ist halt.
Ja.
Ich glaube, da hätte es bessere Möglichkeiten gegeben, das zu umschiffen, als jetzt halt so eine Situation zu erschaffen, die einfach extrem aufgeladen ist.
Ja, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen gefühlt, ich habe mich sehr gefreut, als ich das Video gesehen habe, oder ich fand das sehr sympathisch. Ein Ausschnitt wie im österreichischen Rundfunk haben ja Böhmermann und Schulz das kommentiert. Und
fickt euch halt und, die Fresse.
Fickt euch einfach, ehrlich, ganz ehrlich, fickt euch. Die ganze Zeit nur so, fickt euch, als sie da geboot haben und diese Sängerin ausgebuht haben. Und dann muss ich sagen, so, ja, sehe ich auch so, fickt euch.
Ja, es ist halt komplett überflüssig, aber dann sind wir halt auch wieder bei Künstlerinnen und Kunsttrennen, was halt schwer ist.
Weiß ich nicht, hier ist es eher so Künstlerinnen und Regime trennen.
Ja, genau, ja, aber das ist ja das, was ich damit meine.
Ja.
So am Ende des Tages.
Ja. Ja, schwierige Diskussion. Ich fand's schön, dass wir drüber geredet haben. alles andere führt jetzt, glaube ich, auch einfach zu weit. Wir sind jetzt auch schon wirklich lange am Reden. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal über in etwas Freundlicheres, Fröhlicheres und machen weiter mit Folgendem.
Eine Frage.
Ein Problem.
Ein Helbing.
Oh, hartes Thema auf jeden Fall, bevor wir jetzt zu Dr. Möwe kommen. Möchte ich hier auf jeden Fall auch nochmal klarstellen, ich bin nicht top informiert. Wir haben ja auch schon ein paar Bier getrunken. Ich glaube, ich habe meine Meinung bis zum gewissen Grad gut dargestellt. Ich möchte aber auch hier auch nochmal sagen, wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, nee, damit gehe ich gar nicht d'accord, schickt mir das gern, dann lese ich mich ein. Bevor das jetzt irgendwie aufkommt, ich bin kein Antisemit, auf gar keinen Fall. Aber
ich hatte auch nicht das Gefühl.
Genau, ich gehe halt mit Netanyahus Politik und auch mit der Kriegsführung nicht d'accord. Aber allgemein ist auch der Begriff völkerrechtliche Kriegsführung, es ist immer noch
ein
Krieg.
Es ist ein schwieriger Begriff. Ja, natürlich, das weiß ich auch. Ich bin auch, ich sage, ich gehe auch nicht damit d'accord. Aber am Ende, so, das Problem, also weißt du, absolut. Ich finde das gut, dass du das nochmal gesagt hast. Und ich habe ja auch meine Meinung schon gesagt. Ich hätte es fast nochmal gesagt.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es bewusst auch rausgelassen bei meiner Erzählung, bis auf die Beobachtung.
Ja, ich habe dir das gerade so aufgedrängt.
Ne? Ja, bis auf die Beobachtung, die ich halt auch vor Ort gemacht habe. Was du auch gesagt hast, so, ich finde das Buhn bei dem Beitrag ist Quatsch. Also weil das hat ja auch nichts mit Protest gegen Israel zu tun oder gegen die israelische Kriegsführung, sondern einfach in dem direkten Moment gegen die Person, die auf der Bühne steht. Ich habe mich darauf besonnen, dass ich einfach, als sie aufgehört hat, dass ich halt nicht geklatscht habe, sondern dass ich einfach nichts gemacht habe.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das die richtige Art und Weise ist, aber finde ich auf jeden Fall besser, als jemanden auszubuhen, der jetzt nicht gerade für irgendetwas verantwortlich ist außerhalb dieses Liedes.
Ja, finde ich auch okay. Also keine Unterstützung ist auch eine Unterstützung, weißt du, was ich meine? Ja.
Wir kommen trotzdem jetzt zu was Schönerem, nämlich der Kategorie, wo wir euch immer helfen, nämlich Dr. Möwe, der Arzt, dem die Blauen vertrauen. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, die Helbing zu holen. Das mache ich jetzt einmal schnell.
Ja, ich erkläre es dann nochmal ganz kurz. Liebe Grüße erstmal an unseren Sponsor Helbing aus Hamburg. Helge Helbing hat Helbing, glaube ich, damals 800 vor Christi gegründet, glaube ich, in Hamburg, Eimsbüttel. Und wenn ich da richtig informiert bin, ich bin da ungefähr so gut informiert wie über den Israel-Palästina-Konflikt. Vielen Dank für das Sponsoring. Liebe Grüße an Helbing. Wir werden jetzt gleich einen frisch aus dem Eisfach verköstigen, denn so trinkt man ihn am besten. Ihr habt uns wieder ein paar Probleme und Fragen eurerseits geschickt, die wir für euch lösen sollen. Ich merke hier gerade, eine Frage habe ich kopiert und währenddessen hat eine Notification wichtige Sachen überblendet von dem, was da eigentlich stehen sollte.
In diesem Sinne würde ich sagen, ich trinke schon mal meinen Helbing und Grüße gehen raus an unseren Sponsor zum zweiten Mal heute Abend.
Ja, okay, jetzt mache ich nochmal einen Screenshot, okay. Sehr gut. Ich würde einfach mal die erste Frage vorlesen, wenn das für dich okay ist.
Klar.
Hey Max, bezüglich Dr. Möwe würde ich gerne meinen Kummer loswerden. Unser Vater hat gestern Abend gedroppt, dass er eine neue hat. Es kam zufällig aus ihm herausgesprudelt. Er wollte sonst eigentlich noch nicht sagen, da wir in 2 Wochen eigentlich einen gemeinsamen Urlaub machen wollten. Eltern, wir 2 Kinder, Enkelkind. Den Urlaub wollte er eigentlich noch durchziehen. Meine Mama ist natürlich total fertig, realisiert das alles aber noch nicht und nimmt ihn in Schutz.
Ah, Moment, also die sind noch verheiratet oder?
Ja, I guess.
Oh.
Klammer auf, Gaslighting sei Dank, Klammer zu. Wir wollen natürlich mit ihr zusammen in den Urlaub und den Penner einfach zu Hause lassen, damit er sieht, sie kommt klar, wir halten zu ihr und er weiß, was er aufgegeben hat. Wie würde Dr. Möwe vorgehen, sie erstens zu bereden und zweitens, wie soll ich dem wieder begegnen?
Also erstmal Faktenlage, Faktenlage ist, es ist ein gemeinsamer Urlaub geplant. Wir wissen nicht, ob die Eltern schon in Trennung sind.
Nein, die Mutter ist ähnlich überrascht wie die Kinder.
Okay, also der Vater hat eine neue und jetzt will er diesen Urlaub trotzdem durchziehen mit quasi der alten Familie, mit der alten Frau, jetzt blöde gesagt.
Ich glaube, dieser Urlaub steht entweder auf der Kippe oder wird ganz abgesagt.
Und jetzt wollen die Möwis quasi wissen.
Erstens, wie überreden wir unsere Mutter, trotzdem mit uns Kindern und dem Enkelkind in den Urlaub zu fahren,
aber
um dem
ihn.
Vater zu zeigen, hey, Leben geht weiter, sie kommt auch ganz gut ohne dich klar. Zweitens, was war das Zweite? Wie kann man dem Vater danach wieder begegnen?
Je nachdem, wo man in den Urlaub hinfährt, Prost. Je nachdem, wo man in den Urlaub hinfährt, wenn man den Flug gebucht hat, ist es ganz oft möglich, den Namen zu ändern bei einzelnen Tickets. Ja. Heißt, man könnte jetzt einfach
auf Tinder gehen für deine Mutter. Also.
Ja, man könnte jetzt.
Bist du mein neuer Papa?
Oder man nimmt einfach noch einen Kumpel mit oder sowas, statt des Tickets für den Vater.
Ja, Dad,
oder man schreibt einfach Max Mustermann rauf und er kann leider nicht einchecken.
Hm.
Und dann fliegt man halt mit dem. Nee,
ich glaube, der Vater, ich glaube, es ist so, hey, wollen wir mal den neuen Urlaub planen? Oder dieser Urlaub ist geplant. Und darüber wurde noch gar nicht geredet.
Ja.
Irgendwann jetzt, der Urlaub steht demnächst an, aber irgendwann jetzt, die Woche, kam der Vater und sagt, ich habe euch hören kennengelernt.
Oh nein.
Wir haben uns ganz so lieb.
Ja, wir haben uns ganz, ich habe sie erkannt.
Die Anna Sophia, die macht zwar noch ihren Bachelor, aber die ist schon ganz weit. Und wir haben uns richtig doch lieb. Wir wollen jetzt zusammenziehen.
Sie hat etwas, was eure Mutter uns mir nicht mehr geben kann. Ja, es ist halt wahrscheinlich ganz klassische Midlife Crisis.
Das müssen wir, glaube ich, gar nicht analysieren.
Eruieren,
woran
egal.
Das liegt.
Ja.
Am Ende ist es so, der Vater hat eine neue. Es wurde irgendwann mal dieser Urlaub geplant und dieser Urlaub, wahrscheinlich sagt die Mutter, nein, wir fahren nicht in den Urlaub. So, ja, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Euer Vater hat mich gerade verlassen.
Ja.
Ich meine, der meint's bestimmt nicht böse, aber, jetzt, ne,
aber sie nimmt
ihn ja offensichtlich noch in Schutz. Aber, weißt du, wahrscheinlich sagt sie ja so, nee, lass mal nicht in den Urlaub fahren, weiß ich nicht, das schaffe ich ja nicht.
Ja, aber dann muss man doch, also in erster Linie muss man ja dann quasi die Mutter überzeugen, der Urlaub wird stattfinden, der Urlaub muss stattfinden, damit sie auf andere Gedanken kommt und Zeit auch mit ihren Kindern und dem Enkelkind verbringt.
Genau.
Man muss komplett auf die Familie gehen, man muss sagen, ja, aber der kleine Boris Johannes, der will doch jetzt ein bisschen Zeit mit Oma verbringen in Dänemark. Mhm. Der will ja auch, das sind jetzt die wichtigen Momente.
Wenn sie ihn noch verteidigt, so, dann ist es wahrscheinlich die falsche Herangehensweise, sie zu überreden, indem man sagt, hey, jetzt zeig's ihm oder so, weißt
ja, genau.
du, komm mit uns und dann sieht er, dass du, weißt du, dass du ohne ihn klarkommst, sondern
ja.
sag einfach, hey, du musst jetzt mal was für dich tun, du musst auf andere Gedanken kommen, genau das, was du gesagt hast.
Auf die Familienbande auch gehen, dass ja. man sagen kann, ey, ich verstehe, dass es, oder wir verstehen, das ist gerade eine schwierige Situation für dich, aber glaub mir oder glaub uns, es ist besser, wenn du mit uns jetzt diesen Urlaub machst, ein bisschen auf andere Ideen kommst
ja.
und eine gute gemeinsame erste Erfahrung hast in diesem komischen Prozess, der jetzt ja. stattfinden wird.
Und vielleicht jetzt ja auch jemanden kennen, Juan, der macht gerade Bachelor.
Mm.
Ist aber schon ganz weit für sein Alter.
Er macht Scuba Diving. Und hat einen Oberkörper aus Marmor.
Und er möchte unbedingt nach Deutschland.
Ja.
Scheiße.
Alles ist möglich alles in dieser verqueren Welt.
Ja, aber so würde ich es machen.
Ja.
Und wie kann man dem Vater hinterher wieder begegnen? Ich glaube, es ist vollkommen okay, auch eine ganze Weile zu sagen oder deutlich zu machen, dass man mit so einer Art Vertrauensbruch gegenüber der eigenen Mutter
ja.
nicht d'accord ist.
Ja, und man kann wenn er auf ein Treffen besteht, kann man sehr gut die kalte Schulter zeigen. Ja, klar,
ja.
wir können uns treffen, aber es wird kein Spaß.
Nee.
Und dann aber auch im besten Fall, ja, ich würde euch dann gern die Birte vorstellen, die ist jetzt 24. Und dann, dass man da sitzt und so, ah, Birte, du bist ja 4 Jahre jünger als ich. Spannend. Und wo habt ihr euch kennengelernt? In irgendeinem Puff oder was? Also man kann ja da gut die wobei Birte ja,
stimmt,
hat, Birte hat
stimmt,
ja keine Schuld. Birte hat keine Schuld, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, aber
ne?
Birte.
Nee, aber man kann da auf jeden Fall gut die kalte Schulter zeigen lassen. Man kann das ganze Gespräch, die ganze Beziehung einfrieren lassen.
Ja. Und das
er soll den Schmerz fühlen, den er verursacht hat.
Man muss sich natürlich bewusst sein, irgendwann, ich meine, es ist die Familie, irgendwann sollte man schon wieder irgendwie vielleicht eine gemeinsame Ebene finden.
Ja,
aber,
irgendwann. Aber jetzt erstmal nochmal ein bisschen leiden lassen.
Mhm.
Das ist ja vollkommen in Ordnung.
Damit kommst du nicht durch, Papa.
Nee, um Gottes Willen.
Nicht also, mit uns.
Nur weil du so ein emotionaler, keine Ahnung.
Weil du so emotionales Treibholz bist, muss ich hier nicht direkt bei der nächstbesten an den Strand schwimmen.
Oh, da hast du ganz toll versucht, Treibholz einzubauen.
Ich weiß, ich habe gar keine Wörter rausgesucht.
Ach so, okay, dann war es einfach nur weird, dass du es vorgeschlagen hast.
Das war einfach nur weird. ja. Hast du sonst noch einen Tipp?
Ja, auch eine Möglichkeit wäre, tatsächlich unbewusst die Mutter bei wirklich so Dating-Apps anzumelden.
Mhm. Und ein bisschen übergriffig, aber okay, mach mal.
Ja, hin. Aber wer weiß, vielleicht ist da L'amour toujours. Ja, vielleicht ist da L'amour nouveau.
Ja.
Vielleicht wird es angeregt.
Da gibt's dass ja auch so Dating-Apps für Paare mit Niveau.
Ja, genau, dass man einfach in so ein Ferienhaus in Dänemark kommt und dann steht da halt Juan.
Ich krieg jetzt viel Werbung auf einschlägigen Social-Media-Plattformen für eine Dating-Plattform für alleinerziehende Mütter.
Weil du in dem Alter bist.
Und ich frage mich so,
du bist jetzt 35, why? Jetzt vorbei.
Warum?
Jetzt einfach so, der ist 35, noch nicht verheiratet?
Für alleinerziehende Mütter und alleinerziehende Väter, wo sich Alleinerziehende treffen können, die Erfahrung haben, ein Kind zu haben.
Ja, aber das meine ich ja. Du bist 35, die Wahrscheinlichkeit, dass du alleinerziehend bist, ist gegeben.
Voll.
Der Algorithmus zieht da auf jeden Fall.
Ja. Ich bin in dem Sinne alleinerziehend, dass ich mich jeden Tag waschen muss und das ist anstrengend genug.
Ja, aber es ist besser als früher, als ich dich immer mit dem Schlauch abduschen musste.
Abspritzen musste im Innenhof.
Hinnerk, kannst du vorbeikommen? Heute Abend ist eine Hochzeit.
Kannst du mich abkirchern, Hinnerk?
Das war noch Zeiten, als ich dich abkirchern durfte. Aber das wurde mir ja von Nina genommen. Damals durfte die noch kirchern.
Jetzt kirchert sie mich jeden Tag ab.
Sie ist unsere Yoko Ono.
Aber ich habe gelernt, sie bindet mir die Schuhe immer erst hinterher, sonst wären die Schuhe auch nass.
Ja, aber ich war ja immer großer Verteidiger von Klett.
Stimmt. Das stimmt, das hast du immer gesagt.
Klett, meiner Meinung nach, beste Art von Schuh.
Ich glaube, wir konnten ihr abschließend helfen.
Ja, das glaube ich auch. Okay, ich mache mal weiter. Ja. Teamleitung möchte wegen schlechter Stimmung im Büro, in Klammern unbezahlte Mehrarbeit, ungleiche Behandlung der Teammitglieder, ein in Tüdelchen gemütliches Beisammensitzen in der Mittagspause veranstalten. Teilnahme.
Mittagspause.
Teilnahme, Pflicht. Wie kann man unerkannt diese dusselige Veranstaltung möglichst unterhaltsam manipulieren?
Was soll denn stattfinden? Also
es soll ein Gespräch stattfinden, wahrscheinlich auch so mit Redestein.
Ach so, ich dachte es mehr so wie, hey, wir grillen alles schön zusammen oder machen so eine schöne,
wir essen alles schön zusammen,
aber wir machen das schön in der Mittagspause und danach geht's wieder ab an die Arbeit.
Ja genau, also schon das, aber nicht mit Spaß, sondern einfach so, hey, wir nehmen uns außerhalb unserer Arbeitszeiten nicht so viel frei, wie ihr das machen müsst, weil ihr müsst ja einfach so viel mehr arbeiten. Deswegen haben wir auch samstags, sonntags keine Zeit und wir auf gar keinen Fall lassen wir den Betrieb einen Tag ruhen. Deswegen machen wir das in der Mittagspause. Halbe Stunde sollte ja reichen, um über all die Probleme der letzten 15 Jahre zu reden.
Klingt erstmal höchstgradig illegal, Leuten verpflichtend die Mittagspause zu nehmen.
Ja, stimmt.
So könntest du das mal manipulieren, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, was Teil irgendeiner...
Aber es soll ja unerkannt sein, also...
Ja, aber man kann bei so Sachen wie...
Der Kummerkasten.
Es gibt ja Handelskammern, ne, beispielsweise Dehoga, ne, für so für Gastbetriebe und Restaurants und so und Clubs. Da gibt's das ja für super viel, für Hotelwirtschaft, für, weiß ich nicht, für Einzelhandel gibt's halt so Handwerkskammern.
Ja.
So. Eigentlich für jede Art Betriebsform gibt's das fast.
Eine
so,
unangemeldete Prüfung.
Und da einfach mal anrufen oder eine E-Mail schreiben von irgendeiner Google-Mail-Adresse. Hey, bei mir im Betrieb möchte ich gerade unerkannt bleiben. Werd hier in der Mittagspause das und das und da weiß ich nicht, weißt du?
Ja.
Und dann kommt mal jemand vorbei und schreibt mal einen Brief. Und dann wirst du das aber ganz schnell abgesagt.
Und da gibt es plötzlich doch einen freien Tag, wo man das macht.
Ja.
Also, das ist eine Möglichkeit, da geht man halt über die Bürokratie. Ich habe das Gefühl, hier ist jemand mit sinistren Gedanken.
Ja, hier ist vielleicht ein bisschen mehr Kreativität gefragt.
Und ich werfe mal in den Raum Maus.
Mäuse?
Eine Maus oder mehrere Mäuse einfach freilassen. Morgens unerkannt in der Büroküche eine Stunde früher kommen. Musst du ja eh wegen mehr Arbeit.
Oder du kommst...
Und dann lässt du dir einfach so ein paar Ratten und Mäuse frei. Oh, herrlich.
Folgendes. Es ist ja die Mittagspause. Du kommst morgens ins Büro.
Ja.
Hast ein Terrarium dabei. Leute fragen dich, warum hast du das Terrarium dabei?
Mhm.
So, du legst eine kleine Decke drüber und sagst so, ja, das ist meine Vogelspinne. Bei uns zu Hause sind die Handwerker.
Mhm.
Die machen die ganzen Fenster neu. Deshalb habe ich die jetzt mitgenommen.
Ja.
Und in der kurz
weil
vor der
die Fenster vom Terrarium werden nicht neu gemacht.
Nee.
Ja.
Und kurz vor der Mittagspause bist du dann so, Entschuldigung, ganz kurz mal eben. Hat irgendjemand Jimmy gesehen?
Mm.
Meine Vogelspinne? Hat die jemand gesehen? Also du brauchst für diesen Trick benötigen sie keine Vogelspinne. alles, was sie brauchen, ist ein Terrarium und ein paar Steine und sagen dir, die hockt da drunter. und dann ein Tuch drüber werfen. Weil, ja. weil wenn es dunkel ist, schläft die. So.
Das ist, es war zu hell im Büro wegen den Halogen.
Ja, ja. Das kann ich nicht.
Genau.
Und dann ist sie weg. Wir hatten das Tuch von dem Ding abgenommen.
Die ist leider auch mega giftig.
Die ist super giftig.
Ja.
Wo ist, wenn die jemand gesehen hat, einfach Bescheid sagen, fange ich sie wieder ein. Ich kann gut mit der. Die ist sehr giftig, deshalb geh mal nicht zu nah ran.
Die ist sehr giftig, außer zu mir.
Außer zu mir. Wir verstehen uns super. Bin ja auch ihre Mama.
Ja, ich finde, das ist eine gute Weiterführung von der Idee mit den Mäusen. Da muss man aber auch, muss man eine gewisse schauspielerische Fähigkeit auch schon nach vorne legen, ne?
Also das stimmt. Einfach vom Spiegel proben, nee, ist meine Vogelspinne. Und der nächste Satz ist, hat jemand meine Vogelspinne gesehen?
Ansonsten, ganz klar, also wirklich absoluter Klassiker, bevor es losgeht mit der Mittagspause sagen, ich muss noch einmal kurz auf Toilette, bevor wir hier erstmal über die ganzen großen, wichtigen Probleme reden und da einfach den Feueralarm auslösen.
Super.
Super. Insbesondere, das kostet den Betrieb richtig viel Geld.
Perfekt.
Also hast direkt ein kleines Zeichen gesetzt.
Perfekt. Oder vor der Mittagspause die Reifen vom Chef zerschießen.
Auch eine Möglichkeit.
Und
durchaus.
Dann rausgehen, eine rauchen und sagen, auf dem Parkplatz, ist ein Auto, da hast du es tiefer gelegt?
Oder in der Mittagspause, kurz vor der Mittagspause anfangen zu kiffen. Zu sagen, ist doch jetzt legal.
Du hast gesagt, freundliches Miteinander. Habe ich mir einen gebaut.
Ja. Erstmal Mojito kippen.
Ich habe noch einen halben Witz auch.
Durchaus eine Möglichkeit.
Oder morgens Slushy-Maschine aufbauen. Ist es warm?
Das stimmt.
Aber in der Slushy-Maschine sind auch 3 Flaschen Tequila.
Und dann wird es aber eine richtig spannende Mittagspause.
Entschuldigung,
ich merke das schon. Das ist viel. Ich habe mich schlecht verhalten. Das ist das halt.
So scheiße im Betrieb läuft das.
Ich wollte mal sagen, Brigitte, es tut mir leid, wie...
Auf der Weihnachtsfeier.
Ich wollte das nicht. Und ich will auch... Also alles möglich. Es ist alles möglich.
Slushy macht viel möglich. ich meine nochmal eine. Dr. Möwe, hilf mir. Wir sind wieder im Arbeitsbereich hier. Dr. Möwe, hilf mir. Die Person, die mich einlernt... Ne, an der Arbeit, ist ja. AfD-Mitglied und stolz drauf.
Ei.
Was machen?
Ja, kennst du das Darknet? Da kriegst du, das Dark Web, da kriegst du easy eine Schusswaffe.
Gewalt ist keine Lösung. Nur zum Drohen, wie vom Niederländer. Einfach mal so klare Parolen irgendwie aufhängen. Auf einmal, weißt du, so nachts vorm Laden ganz viele linke Plakate.
Ja.
Das wäre schon mal gut.
Mhm.
Das wäre schon mal gut. Und vielleicht mal mit ein paar Freunden dahin kommen, die
mal so ein bisschen Flagge zeigen, meinst du?
Ein bisschen Flagge zeigen.
Das sind meine Freunde, die sind immer vermummt.
Antifa-T-Shirt?
Ja.
Kriegst du überall.
Ja.
Einfach mal dastehen. Antifaschistische Aktion. Bam. Und dann so, was ist das für ein T-Shirt?
Ja, Bernd, bitte nicht fotografieren. Der wird gerade gesucht.
Mhm.
Der hat schon 5 Leute umgebracht. Und der findet dich auch. Der findet dich auch nicht so gut.
Ja. Oder so ein T-Shirt, wo drauf steht: Deutschland muss sterben, damit wir leben.
Ja, oder also es muss ja auch nicht immer mit Gewalt zu tun haben, ne? Oder mit Drogen. Um Gottes Willen. Einfach mal, wenn er ankommt.
Aber vielleicht einfach Nazis aufs Maul.
Auf dich zukommt und sagt. Ja, ich würde dich ja heute nochmal jetzt irgendwie in die Verwaltung einbringen, einfach direkt Bengalo zünden und ihm ins Gesicht halten.
Alerta, Alerta, Antifaschista.
Das ist schlimm, ne? Wir haben öfter jetzt so normale Möwe, hier Dr. Möwe Fragen bekommen mit Leuten, die halt jetzt mit Leuten zusammenarbeiten müssen, die obviously AfD wählen.
Ja.
Es ist halt, Nazis haben keine Angst mehr in Deutschland, das macht mir persönlich Sorgen.
Wirklich echt sich so öffentlich hinzustellen, dass dir überhaupt nicht peinlich ist.
Ja, und insbesondere heute wurde ja nochmal gesagt, nee, es ist schon es ist schon gerechtfertigt, die dass der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistische Vereinigung einstuft.
Ja.
Das ist schon krass.
Ja, du kannst es ja, du kannst sowas ja sagen, so, ja, du bist AfD-Mitglied und stolz drauf. Aber es ist doch rechtsextrem.
Ja.
Bist du auch rechtsextrem? Einfach mal so, ich kenne mich ja nicht so aus. Bist du dann auch rechtsextrem?
Wie fandst du den Beitrag beim ESC? Es ist halt.
Wofür ist eigentlich die AfD in diesem Kram?
Weiß ich tatsächlich gar nicht.
Das ist eine gute Frage.
Weil
AfD, bei denen weiß man nie, weil sie sind ja auf einmal sind pro Russland.
Aber AfD-Wahlprogramm zum Beispiel, das ist ja auch einfach komplett absurd. Die sind ja Fähnchen im Wind. Die haben ja auch bei den Bauernprotesten, waren die ja auch die Partei, die sofort mit dabei war. Und alle Leute waren so, ja, die AfD sind die Einzigen, die uns verstehen. Und im Wahlprogramm steht ja, alle Subventionierungen für deutsche Bauern kürzen.
Ja, diese waren ja auch am Anfang der Pandemie, waren sie ja auch so richtig hart für hart durchgreifen.
Ja.
Und halt gegen Lockerungen und so weiter, sondern wir müssen jetzt reagieren, warum macht ihr nichts?
Ja.
Und dann haben sie gemerkt, hier sind aber ganz, ganz viele Leute, die sehen das ganz anders als wir.
Ja,
dann machen wir doch das. Ist doch viel besser.
Jalla, jalla.
Es ist wie mit Dropshipping. Weißt du, wenn das nicht funktioniert, dann nimmst du einfach den nächsten kleinen Kram aus China und verkaufst ihn bei Amazon.
Es ist, aber das ist tatsächlich mal ein guter Punkt. Lass uns mal nächste oder übernächste Folge mal darüber reden, was überhaupt im Wahlprogramm von der AfD steht.
Ja, finde ich gut. Lass es mal machen.
Weil, also, wir können uns jetzt drauf festlegen, es ist Rotz. Aber
ja,
es ist immer besser, darüber Bescheid zu wissen, als dass man einfach sagt, es ist Rotz.
Ja, es ist irgendwie hier, wie heißt der nochmal, der, wir können auch mal den Wahl-O-Mat machen.
Für die Europawahl ist raus, ja, ne? Oder kommt am 8. Juni oder sowas? Ich weiß es gar nicht genau.
Nee, ich meine hier, der kam jetzt raus und hier, wie heißt der nochmal, der ehemalige Bildchef.
Julian Reichelt.
Julian Reichelt hat
unser
den gemacht.
Freund.
Und da kam dann so eine rechte Partei raus, wo er war, die kenne ich gar nicht, muss ich mich mal scheinbar mit beschäftigen.
So ein Wichser.
Ich glaube, die Nachfolgepartei der NPD.
Die Heimat.
Die Heimat, ja.
Oh, die Heimat, die auch diesen tollen Werbeslogan hat. Also Werbespot, die hatten so einen Werbespot, der auch in der ARD lief. Fantastisch.
Ah, ja.
Also fantastisch im ironischen Sinne.
Ja,
aber es ist einfach wirklich, wo man sich so denkt, wow. Krass, dass das, also klar, es ist eine wählbare Partei, wir sind in einer Demokratie, das muss gesendet werden, dafür steht halt der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
Also die Rundfunkanstalten haben sich schon das ein oder andere Mal auch gegen Beiträge der NPD gewehrt und es einfach nicht gemacht, obwohl sie es hätten machen müssen.
Aber die,
und dann auch vom Verfassungsschutz gewonnen damit.
Also, die Heimat ist ja jetzt eine neue Partei und
ja,
das steht
ja
alles zur
anders.
Prüfung.
Ganz anders, mach mal kurz das Fenster.
Aber es ist, ich finde, das ist alles sehr, sehr spannend. Ich bin auch allgemein sehr gespannt auf die Bundestagswahlen dieses Jahr. Und wir haben dieses Jahr ja noch drei sehr große Wahlen in Deutschland. Das wird auch spannend.
Oh ja, das wird ganz spannend. Ich habe ein bisschen Angst davor auch.
Ach, Angst musst du nur haben, wenn du nicht weißt, wie du kämpfst.
Okay, willst du auch noch eine Frage machen oder wollen wir?
Eine kurze noch. Ist 7-mal Sex innerhalb von 24 Stunden zu viel oder zu wenig?
Kommt drauf an. Wolltest du das? Also hattest du Lust drauf?
Erstens
ist doch
das
gut.
Und zweitens seid ihr frisch zusammen? Voll normal. Seid ihr schon 20 Jahre verheiratet? Spannend. Seid ihr 40 Jahre verheiratet? Voll normal.
Im Alter geht's richtig ab.
Im Alter geht's nochmal, da wird die Libido nochmal gekickt. Auf jeden Fall.
Okay.
Der Eros will noch mal richtig ein bisschen naschen von der süßen Frucht der Lust.
Ich denke mir, wenn es allen Spaß macht, ist doch super.
Ja, finde ich auch gut.
Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in die Welt, in die magische Welt.
Oh.
Wir flüchten in den Zauberwald bei Felsenstein, Deutschlands einzige Hauptschule für Hexerei und Zauberei.
Neues aus Felsenstein. Hauptschule für Hexerei und Zauberei. Während die Temperaturen steigen und auch die streichelnde Eiche nach einem großen Schluck Wasser dürstet, halten sich die SchülerInnen von Felsenstein, Deutschlands einziger Hauptschule für Hexerei und Zauberei, vorwiegend im gut klimatisierten Schloss auf. Ein paar wenige gehen schwimmen und werden von den Meermenschen gerissen, Manche legen sich auf die Ziegel und lassen sich crossbraten und vergessen vorher, den Nivea UV-Schutz 50-Zauber anzuwenden. Ein junger Zauberschüler sitzt allerdings beim Wald- und Wiesenhüter Holger auf der Terrasse. Er raucht Alraune, trinkt eisgekühlten Wodka Martini und denkt an nichts Böses, bis sein bester Freund auf ihn zukommt.
Hey, hey, Harry! Harry, Digga, hast du das gesehen?
Ruhe, Ruhe, was ist denn los, Ronny? Sag mal.
Na, hast du das gesehen im Fernsehen drin?
Was denn, wann denn Fernsehen? Was ist denn los?
Digga, Mann, Samstag, hast du das Samstag gesehen?
Was, Samstag, Ronny, was ist denn los? Gab es UFC Cagefight mit mies Böllerei und Blut und alles mögliche oder was?
Hä? Wollen wir was redest du von Böllerei? Nein.
UFC Cagefight, habe ich gesagt.
Nein, das war überhaupt nichts mit Cagefight. Also so ähnlich. Es war gerade ESC war gerade.
Was? ESC? Sag mal, guck dir das in der magischen Welt etwa auch? Ja? Magst du so Hupfdohlen und so Gesang oder sowas, wenn die da so tanzen zu Eurodance und
nee.
Was ich was,
das ist, ESC. Was redest du, Mann? Was nee, ESC? Das ist mega peinlich. Ich meine den ESC. Eurovision Spell Contest heißt das.
Eurovision? Wie? Was, das gibt's? Der Eurovision Spell Contest? Spell wie Zauberspruch oder was?
Ja,
was heißt so Zauberspruch?
Keine Ahnung, was das genau heißt. Ich kann nicht so gut Französisch, aber ja klar, Alter, mega geil. So Zaubersprüche mit so Funken und Pyro und immer woanders. Und es gibt so irre Finnen und so. Und manchmal spielen auch ein paar Orks und machen so ein bisschen Metal-Musik und so. Ist schon geil, schockt mies.
Du, ehrlich gesagt, das klingt komplett wie der normale ESC.
Ach, du bist so ein Rassist, ey. Nur weil es nicht magisch ist, ist es gleich normal, oder was?
Was normal? Naja, also, du, der Eurovision Song Contest ist auch weit weg von normal. Das sag ich dir, aber da hast du das mal gesehen.
Ja, da hast du recht, nur weil die Abkürzung gleich ist. Ne, das vertauschen die auch manchmal. Dieses Jahr ist Irland zum Beispiel aus Versehen zum Song Contest gefahren und die haben dann einen Dämon beschworen. Und dann war da auch so ein Hans mit einer Klampfe beim Zauberer-Contest. Ey, mega peinlich, super albern.
Was? Die haben das vertauscht?
Ja, Mann.
Gibt's das bei Magic Cube? Kann man das gucken? Oder?
100 pro, Digga. Die laden alles hoch, was geht. War so ein krasses Jahr im Allgemeinen, weißt du? Die haben die Niederlande ausgeschlossen.
Was? Holland oder was?
Ja.
Warum das denn?
Ja, der hat wen umgebracht. Der heißt Jens Groß oder sowas.
Umgebracht? Krass. Ja. Und die anderen, die zaubern dann da einfach und dann gewinnt einer. Wer hat denn eigentlich gewonnen?
Der hat Omen aus der Schweiz. Das war mega geiler Zauber, Alter. Der hat sich so gedreht, so auf so einer Scheibe und dann auf Falsett das so gesungen, den Zauberspruch. Und da hat er auch noch so mega schnell auf Trommel und Bass so geschnackt. Also so schnell geredet, weißt du?
Was ist denn Trommel und Bass?
Ah, das ist so mega schnelle Beschwörungsmusik, kommt aus Großbritannien, ist so ähnlich wie Dschungel oder so. Oh, oder Dubstep oder so.
Du, Ronny, ich komm grad leider überhaupt nicht mit mehr.
Das ist auch gar nicht alles so wichtig, auf jeden Fall. Die Schweiz hat gewonnen und das heißt, nächstes Jahr ist das dann halt in der Schweiz. Und Harry, ich sag es einfach mal ganz direkt, ne? Da müssen wir hin, Mann.
Wo war es denn gerade eigentlich?
Jetzt gerade war in Malmö.
Aber Malmö ist doch viel näher.
Was jetzt? Was meinst
du? Ja, Malmö, das ist doch viel näher an Felsenstein dran als so die Schweiz.
Ja, keine Ahnung, ist doch egal, Mann. Was weiß ich, wie weit die Schweiz weg ist. Alles, wo Leute Deutsch sprechen, ist näher als wo Leute nicht Deutsch sprechen.
Na gut, aber sprechen in der Schweiz Deutsch oder was? Sag mal, wie bist du eigentlich Lehrer geworden, wenn du nicht mal weißt, wo die Schweiz ist?
Weiß nicht, Geografie wurde nicht abgefragt. Ich habe einfach gefragt, hey, dies, das, kann ich Lehrer werden? Und manchmal echt einfach sowas.
Stimmt. Musst du eigentlich Lebenslauf zeigen, oder?
Nee, ich habe dieses hier Currywurst Vital gezeigt, oder wie
was
das heißt.
Was Currywurst Vital? Was hast du gezeigt?
Na, CV. Ich weiß nicht, wofür das steht oder so.
Okay. Ja, aber ist die Schweiz nicht mega teuer? Können wir beide uns das überhaupt leisten? Ich meine, du hast deinen Job, aber ich bin ja einfach nur, Schüler.
Naja, Harry, also mal ganz ehrlich, ne? Wir sind Zauberer, wir können Geld zaubern. Es ist also einfach scheißegal.
Okay, das vergesse ich immer irgendwie eigentlich voll praktisch.
Ja, warum hängst du eigentlich bei Holger rum, dem komischen Viehhüter hier?
Naja, also du weißt ja, seitdem Alraune legal ist, baut der an und der wirklich mieses Zeug, Bruder.
Was? Dicker Holger baut an, oder ja, was? Mann. Alter, ja, lass mal ziehen, Digga.
Ja, klar, setz dich doch dazu. Holger holt gerade das Radio, dann können wir normale Möwe hören.
Geil, ey. Vielleicht reden die ja bei normale Möwe auch über ESC.
Mich interessiert viel mehr, was Drink der Woche ist.
Oh, bestimmt was mit Korn, oder?
Das ist so geil.
Ja, der ESC ist auch in der Magierwelt auf jeden Fall ein Ding.
Ja, es wichtig ist, dass Leute zusammenkommen. Ja. Und dass sie nicht aufhören, miteinander zu reden.
So wie jetzt.
So wie wir.
So wie wir und aber auch wie jetzt. Also ja. Ich meine, ganz ehrlich, es ist ja ein ganz, ganz großer Moment für dich als Fußballfan gewesen. Vor allem als St. Pauli-Fan.
Ja.
Sind ja jetzt aufgestiegen, weil die sind, heißt das so, wenn die beim gegen den HSV gewinnen, dann ist das Derby-Sieger?
Das wäre Derby-Sieger, aber sie haben gegen den HSV verloren, ja.
Ah, okay. Ja, ich habe einen Punkt.
Okay. gegen die haben sie leider verloren. Das war letzte Woche. Hätten sie gewonnen, hätten sie den Aufstieg da schon festmachen können.
Ja.
Aber haben sie nicht.
Ja.
Und das Ding ist auch, wäre das letzte Woche passiert, wäre das, glaube ich, nicht gut ausgegangen. Mhm. Also, weil das war in deren Stadion.
Ja.
Und
ja,
dann
ja.
zu feiern und dann auf den Kiez zu gehen, während ja. die auch alle unterwegs sind ja. und angetüdelt.
Aber
das hat richtig Stress gegeben.
Pauli gegen Osnabrück war das, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Und das gute Grundvoraussetzung, Osnabrück.
Osnabrück schon abgestiegen, sicher.
Ja.
Und St. Pauli braucht einen Sieg.
Ja.
In der sechsten Minute 1-0.
Man hat sich gegenseitig die Hände gereicht und war so, ach komm.
Ja.
Ach komm,
die
Leute.
Osnabrück-Fans haben 3-1 verloren.
Ja.
Hatten aber durchgängig 90 Minuten super gute Laune, haben die ganze Zeit gesprungen
wenn
und gefeiert.
Wenn man weiß, dass es vorbei ist, dann ja. kann man sich auch für die anderen besser freuen. Mhm. Glaube ich wirklich, ganz, ganz ehrlich. Es war ja auch, ich bin ja überhaupt kein Fußballfan, aber das Holstein Kiel in die Bundesliga aufgestiegen ist, war ja. für mich als Lokalpatriot, der ich ja durchaus bin, ne?
Ja.
Also,
bei Holstein Kiel und St. Pauli gibt es auch oft mal so Fluktuationen. Also es gibt viele Spieler, also es gibt immer mal wieder Spieler von Holstein Kiel, die früher bei St. Pauli waren und umgekehrt.
Ja.
Weil einfach, weiß ich nicht, was ist, oder es gibt auch Holstein Kiel hat auch ein paar Spieler, die beim HSV waren.
Ja.
So, und das ist immer so. Ne, also zum Beispiel ein Spieler von St. Pauli, Hauke Wahl, der ist letzte Saison von Kiel nach St. Pauli gewechselt und hat sich jetzt dann auch hinterher natürlich sehr gefreut, dass beide seine Herzensvereine aufgestiegen
ja,
sind.
Ja, total, ja.
In Hamburg geboren und aber dann für Kiel lange gespielt und dann hat es nicht geklappt mit dem Aufstieg und jetzt hat es für beide geklappt und er meinte, das ist so ein toller Tag.
Und ich habe mich so gefreut, also auch diese Infokachel bei Instagram von Tagesschau, nördlichster Verein jemals und ja, also ja natürlich, also weil der erste aus Schleswig-Holstein, natürlich ist es der nördlichste Verein und bevor es die Bundesliga gab, haben die ja irgendwie so eine weirde andere Liga gewonnen, deswegen ja, haben die ja diese Fanshirts, wo 1912 draufsteht.
Das heißt schon, das hieß ja damals schon Deutscher Meister, aber ich ja. glaube damals hat man sich so einmal, so wie Weltmeisterschaft, man hat sich einmal für ein Wochenende getroffen, dann haben wir irgendwie 20 Mannschaften gegeneinander gespielt und hinterher warst du Deutscher Meister.
Genau, und das war das letzte Mal 1912. Und am meisten hat mich eigentlich gefreut, weil ich interessiere mich wirklich gar nicht für Fußball. Aber als dann ich so Sachen mitbekomme, so ey, die Störche sind aufgestiegen. Und ich war so wirklich, die Störche, das ist das Logo von Holstein Kiel, die Störche.
Ja.
Das ist ja fantastisch.
Ja, die
das
Störche ist, und der Totenkopf von St. Pauli.
Ja, aber der Totenkopf von St. Pauli, also sorry, wie Störtebäcker kann man sein? Aber die Störche von Kiel, Kiel hat ja nichts mit Störchen zu tun, oder?
Keine Ahnung, weiß
die
ich
Robben,
nicht.
Okay, nimm die Robben.
Ich weiß nicht, das hat bestimmt irgendeinen Grund, weshalb das die Störche sind.
Ja, weil sie, keine Ahnung, weil sie Babys bringen, ich weiß es nicht. Ich dachte einfach, was für ein uncooles Tier. Aber deswegen ja. noch so, umso sympathischer.
Ja, ja.
Stell dir mal vor, du bist da einfach so, ja, und was ist euer Tier? Das ist der Igel. Wie geil. Die Kieler Igel sind aufgestiegen. Geil.
Ja, der Präsident vom FC St. Pauli hat dann auch direkt zwei Spieler von Holstein Kiel rausgenommen. Luis Heutby und ich weiß nicht, wie der andere heißt, aber hat die dann gegrüßt und denen beglückwünscht, dass sie zu einem Verein gewechselt sind, der aufsteigen kann.
Oh.
Weil der HSV ja wieder in der zweiten Liga bleibt. Das war dann auch ein ganz netter Seitenhieb. Aber ansonsten, hier im Viertel war natürlich die Hölle los. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, was, bist du dann, warst du im Stadion?
Ich war leider nicht im Stadion. Aber ich bin dann, ich habe es mir hier zu Hause angeschaut und bin dann rausgegangen.
Mit dem Wegbier.
Bin dann los. Mit dem Wegbier raus.
Ja.
Hab mir das dann ein bisschen gegeben, aber das war mir tatsächlich ein bisschen zu doll. Ich bin dann in den Bunker gegangen, hab Musik gemacht.
Ja, okay.
Und weil es war mir zu viel Feuerwerk und zu viel Also die Stimmung war natürlich geil und so, aber ich war auch irgendwie so, ach, ich kann das irgendwie heute nicht. Ich, freu mich total, aber ich war so beseelt
für mich selber. Es war ja auch noch Hafengeburtstag. Es war ja einfach komplett viel. Also der ganz St. Pauli ist ja übergequollen.
Ja.
Ich habe auch den einen Nachbar von uns, der so gut wie nie rausgeht, der ist mir auch im Treppenhaus entgegengekommen und meinte, ja, jetzt, der hat so ein ekliges Wort für Wegbier benutzt.
Fußpilz.
Ja, genau.
Fußpilz.
Zweiter Punkt.
Scheiße.
Cool, ich spiele diese Woche nicht mit. Aber er ist mir tatsächlich auch wirklich entgegengekommen. Und,
du hast das Spiel aber auch am Anfang nicht erklärt, ne?
Ja, aber die Leute, die das hier hören, wissen es. Alles okay. Gut. Also für die Leute, wir suchen uns immer hier drei Begriffe aus, die uns zugeschickt werden. Und wir versuchen, die andere Person dazu zu bringen, das zu sagen. War jetzt natürlich sehr aufgewühlt in der ersten Hälfte.
Ja.
Aber tatsächlich, also mein Nachbar ist mir entgegengekommen und meinte so, jetzt erstmal zwei, drei Fußpilze und ab in die Vulve oder was. Und ich war so, nee, echt gar nicht. Also ich freue mich, voll cool, St. Pauli, erste Liga. Aber das war auch mein größtes Gefühl dazu. Also ich finde das so aus dem Aspekt, dass ich hier wohne, nett.
Ja.
So, aber mehr macht das mit mir nicht.
Das ist in Ordnung. Du, aber wenn du halt, was weiß ich, unzählige Male im Stadion warst und das alles gesehen hast und dich immer gefreut hast, ach, selbst wenn sie dann irgendwie 16. geworden sind oder es knapp mal verpasst haben oder mal so gespielt haben oder so, aber scheißegal, es ist halt cool. Am Ende ist es halt total schön, dass sie es geschafft haben und ich habe mich auch sehr gefreut, ich war sehr emotional, aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst, dass sie dann halt aufsteigen, weil das letzte Mal, als sie aufgestiegen sind, das ist glaube ich 12 Jahre her, waren sie dann in der ersten Liga und haben dann natürlich auch gegen die Großen gespielt.
Ja, und da ganz doll versagt.
Gab 34 Spiele, ich glaube sie haben 28 verloren.
Und 4-mal unentschieden.
Und dann irgendwie 6-mal unentschieden oder so. Und ein einziges Spiel haben sie gewonnen gegen den HSV. Das ist das einzige Spiel, das komplette Jahr
da
über. Aber,
da ist auch viel Hass.
Und dann sang- und klanglos wieder zurück.
Ja.
Deshalb hoffe ich mal, das geht vielleicht dieses Jahr ein bisschen besser.
Ja.
Aber mal gucken. Ich habe ein bisschen Angst.
Also ich drück meine beiden Stumpen ganz fest für Spauli, wie man ja sagt, wenn man Fan ist. Spauli.
Ja. FC St. Pauli von 1910, ne?
1912.
Der magische FC, kann man auch sagen.
Ja.
Ich freue mich, aber ich war auch so ein bisschen, ich bin ja gerade auch im Umzugsstress. Samstag hatte meine Freundin dann noch Geburtstag und wir hatten Schlüsselübergabe für die Wohnung. Ihre Eltern waren da, wir waren essen und bla 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 und dann waren wir noch bei dir und dann am nächsten Tag ist dann Pauli aufgestiegen, wir waren noch mit den Eltern frühstücken und gleichzeitig musste ich aber Kartons packen, wie du siehst, ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, übermorgen soll jetzt ja fertig sein.
Also ist ja ein auditives Format, wir sitzen ja auch gerade auf Umzugskartons.
Nicht wirklich, nein.
Doch, schon. Wir sitzen auf Umzugskartons und Nina muss die Mikrofone halten, weil es gibt keine Tische mehr.
Entschuldigung, Nina. Okay. Ja, aber dann ab nächster Woche schon dann woanders. Oder nächste Woche nehmen wir dann mal bei dir auf und dann vielleicht die Woche danach mal bei mir.
Oh, es ist alles so aufregend. Es ist alles so spannend.
Auf dem Gestüt.
Ja, es ist ein ganz großer Umschwung. Es gibt ganz, ganz viele neue Gefühle hier gerade. Aber
ich weiß auch gar nicht, wie ich mich fühlen soll.
Ja, aber ein paar Sachen kann man sich ja festhalten, weißt du, auf die man immer zurückgreifen kann. Ja. Unter anderem auch bei folgendem.
Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Ich sage nur zwei Worte. Max Scharf. Mann, Legende, Familienvater, Musiker. Ein Typ wie ein Sanddornlikör auf Eis. Überraschend. Körper aus Marmor, Nerven aus Stahl. Ein Machertyp, der nach Lösungen sucht. Wenn er eine Frisur wäre,
definitiv ein frecher Pixie-Cut für die Frau über 40, die nicht weiß, was sie will, es aber trotzdem bekommt. Aber hinter der Fassade, was kitzelt da die gekräuselten Barthaare? Was passiert unter der Mütze bei 40 Grad im Schatten? Finden wir es heraus bei den viel zu dollen meine Freundebuchfragen.
Die Frau, die nicht weiß, was sie will, aber es trotzdem bekommt. Sehr guter Satz. Ich applaudiere dir, Herr Köhn.
Wann warst du das letzte Mal so richtig out of order?
Ständig. Also du meinst also...
Wann warst du das letzte Mal so richtig besoffen, dass du denkst, oh, das war zu doll?
Letzten Donnerstag.
Wirklich? Nein, nein.
Ich war...
Aber letzte Woche Donnerstag, war das nicht unser... War das nicht nach unserer Podcast-Show? Der Tag nach unserer Podcast-Show?
Das kann sein.
Aber auch da warst du schon... Nee, da bist du früh gegangen.
Diese Woche Donnerstag. Also am 9.
Ach so. Ach dann.
Also wir haben jetzt schon Montag. Also
ja.
Letzte Woche Donnerstag war der 9.
Ja.
Und ich weiß auch nicht. Also ich hatte es überhaupt nicht geplant. Ich wollte arbeiten. Ich produziere eine Band. Und dann bin ich losgestiefelt und dann habe ich nur in der Gruppe mitbekommen, hey, meinte halt, ich bin heute ein bisschen heartbroken, also mir ist was passiert, bla bla bla. Mhm. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich heute so in der Stimmung bin, ich bin aber trotzdem hier und die anderen sind auch da und wir würden jetzt erstmal ein Bierchen trinken und dann mal gucken. Vielleicht gehen wir noch in den Raum und nehmen auf, vielleicht aber auch nicht. Wir können es voll verstehen, wenn du nicht kommst.
Ah, ihr habt euch erstmal in der Kneipe bei dem Proberaum um die Ecke getroffen.
Genau.
Ja.
Und dann war ich da und Markut war auch da. Aus irgendeinem Grund, weil Markut ist immer überall, wo es Bier gibt.
Naja, nee, das stimmt ja nicht. Also du produzierst die Band, aber das Geld kriegt die Band ja von Markut. Weil Markut, das wissen ganz wenige Leute, es gibt ja Menschen, die Bands aus ihrer Region irgendwie versuchen zu unterstützen, wenn sie dann erfolgreich geworden sind.
Markut kann heute leider nicht dabei sein, weil er feiert immer noch mit der Mannschaft vom FC St. Pauli.
Ja, genau. Und Markut unterstützt ja einfach alle Bands aus Deutschland finanziell, weil er einfach sagt, Deutschland ist auch ein Lebensgefühl. Deutschland ist meine Heimat.
Rock ist ein Lebensgefühl.
Und wo kommen sie her? Rock.
So, und dann habe ich mir beim Kiosk 4 Halbe geholt.
Klar.
Und habe gesagt, gut, dann arbeite ich jetzt alleine erst an Musik weiter. Und ich hatte eben so ein Projekt, an dem ich gearbeitet hatte. Und dann habe ich da ein paar Stunden dran gearbeitet und habe mir die 4 Halben reingeknallt. Und dann war ich so, okay, was gibt bei euch noch? Und dann waren die in der Kneipe.
Also 4 Halbe für die Leute, die aus Norddeutschland kommen, das ist 2 Liter Bier. 2 Liter Bier.
Und dann bin ich dahin und... Dann haben wir ein bisschen getrunken und das war irgendwie ganz lustig, wir haben uns gut unterhalten. Dann hat irgendwann die Kneipe zugemacht und irgendwie habe ich aber trotzdem noch, obwohl ich auch schon bezahlt hatte, die ganze Zeit weiter Bier bekommen und die ganze Zeit weiter Schnäpse, weil die Bedienung uns so mochte.
Ja.
Und dann haben wir die ganze Zeit mit der geschnackt und gekniffelt und auf einmal war es 4.
Ja.
Und ich hatte nichts zu Abend gegessen, weil ich gedacht hatte, ich arbeite jetzt mit denen, dann komme ich nach Hause und esse was mit meiner Freundin.
Ja.
Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich musste mich zwischendurch mehrfach hinsetzen, weil ich einfach nicht mehr stehen konnte.
Musstest du auch Spucki?
Nein.
Okay.
Nein. So doll, ich habe mich schon, dahingehend habe ich mich im Griff. Und das ist mir ganz, ganz lange nicht mehr passiert, dass ich wirklich so betrunken war, dass ich nicht mehr so gerade ausgehen konnte.
Ach so, du warst so wirklich so schwankend, dass du auch bist du auch wo gegengerannt?
Mhm. Aber ich bin eine Treppe runtergegangen und hätte mich fast aufs Maul gelegt. Das ist wirklich bei mir eine Seltenheit. Ich weiß, wie man geht.
Ja. Und ich weiß auch, wie man geht, aber manchmal verliert man auch die Knowledge von Grundsätzen.
Ich habe einen Schwerpunkt. Und deshalb kann ich mich gut auf den Beinen halten. Aber genau, und dann war ich, und am nächsten Tag war ich so zerstört, Alter. Also so richtig, richtig, richtig kaputt. Ich war so richtig ansprechbar. Also das Problem war, meine Freundin war am nächsten Tag auch krank. Und dann war es so, kannst du bitte dann jetzt mit dem Hund rausgehen? Ich bin krank, ich kann nicht aufstehen.
Ja.
Und ich war so, Alter, ich habe 3 Stunden gepennt, mir ist sau schlecht. Es ist 28 Grad draußen.
Ab okay. mit dem Hund.
Okay, und ich dann raus mit dem Hund, mir ging es so schlecht, dann irgendwie nochmal nachmittags nochmal so 2 Stunden gepennt und abends musste ich auflegen.
Oh Gott.
Und mir ging es so schlecht die ganze Zeit, ich habe beim Auflegen nur Wasser getrunken, um irgendwie nicht umzufallen.
Oh Gott. Aber tatsächlich hier auch nochmal ein Hinner-Köhn-Tipp fürs persönliche Wohlbefinden. Wenn man ganz doll verkatert ist, sich zwingen rauszugehen hilft.
Es hat vielleicht ein bisschen geholfen, Edotrans hat auch ein bisschen geholfen. Ja. Aber naja, es ging, also, aber da habe ich gedacht, Alter, so betrunken war ich schon so lange nicht mehr.
Und das ist wirklich selten. Das ist wirklich selten. Ich habe, seitdem wir uns kennen, also ganz oft, ich glaube, du warst auch schon oft doll betrunken, wenn wir hier zusammen Podcast aufgenommen haben.
Aber ich habe mich immer im Griff. Ich kann immer gerade reden, ich lalle nie.
Und das meine ich auch nicht, sondern wir sitzen halt hier. Mhm. Heißt, man sitzt und man geht halt vielleicht mal auf Toilette oder sowas, gar kein Problem. Aber der Moment, wo man dann an die frische Luft kommt und dann knallt das halt so rein und man geht dann nach Hause, das habe ich ja ganz oft gehabt.
Ja, ja.
Da, also ein Momentum zu erleben, wo Max Scharf an der frischen Luft rauskommt und sofort sagt, das ist sehr selten.
Das ist wirklich sehr selten.
Ja.
Ja, und ja, das war letzte Woche Donnerstag und das war bestimmt das Betrunkenste seit einem halben, dreiviertel Jahr oder länger.
Aber auch bis zu einem gewissen Grad mit einem, ich wollte gerade sagen, mit einem guten Grund, aber ehrlicherweise ja nicht. Also es war einfach nur jemand heartbroken und dann ist es halt passiert.
Dann ist es passiert und die Person, die heartbroken war, war auch am Ende weg. Ich saß dann nur noch mit Marc Huth und der Barkeeperin. Wir haben zu dritt gekniffelt und geredet und und Anfang 2000er Emo-Musik gehört und gekniffelt und aber sie hat die ganze Zeit das Bier neu aufgefüllt.
Und sie ist jetzt hier.
Und sie meinte so die ganze Zeit so, naja, ich habe die Zapfe ja noch nicht sauber gemacht. Willst du noch einen?
Oh, ist aber auch gefährlich. Ist auch gefährlich, weil, ja, die Person muss dafür ja nicht zahlen.
Ja, und dann war ich, irgendwie habe ich es da nicht rausgeschafft.
Ja, aber
man schafft es auch nicht raus. Wenn gekniffelt wird, kann ich nicht aufhören.
Ja, das ist so.
Bin so ein Spieler.
Ja, ja, das stimmt. Wie viel? Du hast ja auch schon ganz, ganz viel Geld an die Kugeln verloren damals.
Bei mir ist auch wirklich das Ding, wenn ich so viel kniffe, ich lieg dann im Bett und dann, ich träume mich auch von Kniffeln.
Wirklich?
Ich sehe dann so, oh, voll aus. 3,6, 0 auf 4.
Das habe ich nicht, aber ich habe ganz oft, dass ich im Bett liege und mich dann ärgere, dass ich denke so, es ist ein Glücksspiel, ich weiß, aber warum hast du da dann nicht das vorausgenommen?
Warum hast du es nicht genommen?
Ja.
Mann, wenn's fällt, dann, oh Mann.
Ja, immer an die Göttin des Vollhauses, ist eine zürnende Göttin.
Ja, immer nehmen. Ja.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass einer aus der Band heartbroken war. Hast du schon mal jemandem das Herz gebrochen?
Ja.
Gut,
nächste Frage.
Okay. Willst du drüber reden?
Habe ich auch schon, glaube ich, mal im Podcast auf jeden Fall gemacht. Also das war einfach, wenn man nicht ganz so into it ist, dann ist es halt schwierig.
Aber man hatte schon die Dating-Phase hinter sich, ne?
Genau, das hat man gemacht und dann ist es halt so, ja, weiß ich nicht.
Ja.
Also weißt du, dann ist es halt vorbei und manchmal bringt man dann noch ein bisschen wenig Empathie auf, man versucht es irgendwie gut zu machen,
aber
macht
kann
es aber
man
auch
ja
nicht so ganz so richtig gut. Und, weiß ich nicht, dann kriegt man irgendwie mal einen Brief oder so.
Es ist halt leider auch immer einfach eine beschissene Ausgangssituation, wenn die andere Person into it ist, aber man selber nicht. Weil jemandem anderen zu erzählen, hey, ich finde das, also, was soll man sagen? Man fühlt sich geschmeichelt, scheiße.
Ja.
Hey, vielen Dank, dass du dich in mich verliebt hast, aber ich mich nicht in dich.
Ja.
Es ist alles immer dumm, es ist immer scheiße, es ist immer unangenehm.
Ja. Ja, zu der Zeit hatte ich aber auch irgendwie, da hatte ich auch nicht so emotionale Reife, um das einfach jetzt so zu beenden, sondern ich habe es dann mehr so auslaufen lassen.
Ja, auch nicht cool.
Und das war wirklich nicht cool.
Ja.
Und ja.
Ja, okay. Ja, aber das kenne ich auch. Also es ist immer scheiße, es ist immer schwer.
Ja.
Welchen Song darf man sich bei dir nicht wünschen am DJ-Pult?
Also es gäbe natürlich viel, was ich nicht spiele.
Aber jetzt mal sagen wir mal in der Musikrichtung, die Depri-Disco auch spielt. Hm. Also weil natürlich spielst du nicht atemlos durch die Nacht.
Nee,
das ist klar.
Stimmt.
Aber jetzt so von dem Genre Indie-Pop-Rock.
Puh, weiß ich gar nicht. Also es gibt, also wenn du dir irgendeine Band wünschst, was weiß ich, also es gibt ja Leute, die wünschen sich dann mal eine Band, wo du dann weißt, ja, nee, da ist irgendwie, oder ein Künstler, Künstlerin, dass da gibt's, da ist mal was passiert, die, was weiß ich, nicht, dass ich jetzt irgendwie jemals, ich glaube, ich habe noch nie Nena gespielt oder so, aber wenn sie, das wurde sich irgendwie dann mal gewünscht nach Corona oder so, ein paar Mal, und die war halt so hart Querdenkerin, so, und ich hätte es eh nicht gespielt, aber dann habe ich auch immer gesagt, so, ja, nee, spiele ich nicht, weil es Querdenkerin.
Ja.
Oder wenn, was weiß ich, irgendwelche Nazi-Sachen oder so natürlich.
Ja, das ist klar.
Also wenn er irgendwie, auch wenn da jemand jetzt mit Rammstein ankommen würde, ich meine, ich würde es eh nicht spielen, aber.
Aber dann was denn zum Beispiel mit so Mainstream-Indie-Rock-Bands, die ja eigentlich auch nicht so doll in das Konzept von Depri-Disco passen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ankommen würde und sagen würde, und wir kennen uns nicht, ey, mach mal was so ein Kraftklub.
Das fände ich vollkommen legitim und okay. Also ich meine, Kraftklub hat ja coole Songs. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ja, Casper gibt's, also es gibt einen Casper-Song, den ich ein paar Mal schon gespielt habe.
Welchen?
Der ist mit Drangsal zusammen, der heißt Keine Angst.
Mm, ja, okay.
Und den finde ich ganz gut. Also den mag ich gerne. Ja, also schwierig, an meine Kante reit.
Stimmt, tatsächlich, ne? Was so Indie-Rock angeht. Also die spielst du auch wirklich aus Prinzip nicht, ne?
Ja, die spiel ich aus Prinzip nicht.
Also Pocahontas oder so, wenn sich das jemand wünscht.
Ja, und das wird sich oft gewünscht. Und dann sage ich, hä, warum denn nicht? Das ist doch cool, das würde voll passen, die Leute würden es voll feiern. Ja, ich find's scheiße.
Ach, krass. Okay, ja, stimmt, stimmt. Was mit Provinz? Geht ja in
eine ähnliche... Auch nicht.
Gar nicht.
Nee. Okay. Weiß ich, finde ich scheiße.
Ja. Also, nee, aber finde ich ja auch, dass da merkt man ja auch, dass du ja nicht ein Dienstleister bist, sondern halt in dem Sinne Künstler. Du entscheidest ja über das, was gespielt wird.
Ich bin schon Dienstleister, aber natürlich hat man einen eigenen Geschmack und will auch selber dabei Spaß haben.
Ja.
Ne? Also es ist ja sowieso von den Musikwünschen, die man bekommt, erfüllt man vielleicht 5%.
Ja.
So. Und ja, und ich finde tatsächlich, Leute nehmen das eigentlich ganz gut an, wenn man sagt so, ey, ich persönlich mag die halt einfach nicht, deshalb spiele ich das nicht. Und dann sind die Leute so, okay, fair.
Ja. Was war der Song, wo du dich am meisten überwinden musstest, dass du ihn gespielt hast?
Boah, ich glaube...
Oder gab es einmal so eine Situation?
Es gibt auf jeden Fall Songs, wo ich mich überwinden musste, die zu spielen, weil es mir irgendwie peinlich war, die zu spielen, obwohl ich den Song halt geil finde.
Mhm.
Also zum Beispiel, ich bin großer Fan von dem Song Britney Spears Toxic.
Ja.
Ich finde ihn einfach wirklich geil. So, ja. Ich finde, das ist ein wahnsinnig geiles Lied. So.
Ja.
Ich finde es mega stark. Und aber trotzdem ist es halt so, wenn du sowas spielst, dann sagen halt alle Leute sofort, boah, ist voll Trash. Ist voll Trash, wenn du so eine Musik spielst. Und ich denke so, ja, aber irgendwie, ich finde den Song halt nice. So.
Ja.
Also ich spiele das jetzt auch nicht immer oder so, aber vielleicht alle 4, 5, 6 Mal, wenn ich auflege, so 2-mal im Jahr spiele ich den vielleicht und dann.
Aber auch tatsächlich, das ist ja auch einfach ein Banger.
Ja, also, es ist ein Banger, aber es kostet mich schon Überwindung, weil ich ganz genau weiß, wie die Leute über so ein Lied denken und über Britney Spears, hä, das ist ja so Pop-Scheiße und keine Ahnung, bla bla bla.
Aber der darf ja auch erst so in einer späten Stunde gespielt werden.
Ja, das kannst du jetzt nicht irgendwie, oh, der Laden ist erst halb voll, wir haben erst eine Stunde auf.
Ja.
Da kannst du jetzt nicht irgendwie so Britney Spears raushauen, da müssen schon alle gut einen im Tee haben. Ich auch. Also dann, ich würde den Song ja auch nur spielen, wenn ich selber gerade richtig Bock drauf hätte. So, boah, ich hätte jetzt richtig Bock, Toxic zu hören.
Wie oft kann man an einem Abend Mr. Brightside hören?
Also generell, ich persönlich, also ich glaube, das machen auch die meisten so, spiele jeden Song, den ich spiele, auch nur einmal. Also würde keinen Song doppelt spielen.
Weil ich fand das nämlich ganz spannend, zu der Zeit, wo ich öfter nochmal ins Mollo gegangen bin für Depri-Disco, konnte man immer so ungefähr an der Songauswahl abschätzen, wie viel Uhr es ist.
Ja.
Und Mr. Brightside war immer so gegen 1.
Eher gegen 3. Aber nee, weiß nicht, wie viel du getrunken hast.
Nee, also ich hatte immer das Gefühl, er lief gegen 1, um die Party in Gang zu bringen. Und wenn die Party schon gut lief, dann gegen 3. Weil das ist immer so ein, das ist halt ein Banger. So.
Spannend. Spannender Turn. Aber ich meine, die meiste Zeit läuft es halt super.
Ja.
Und deshalb läuft er eigentlich in der Regel so, würde ich mal so grob sagen, irgendwann zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr, irgendwie so ja, grob, okay. Was so kann man sagen, so die Hauptphase einer Party ist. So ja, da läuft es ja immer am besten. Und die Leute haben am meisten Bock,
ja,
keiner überlegt gerade zu gehen, alle haben richtig Bock gerade hier zu sein.
Und die, die überlegen zu gehen, hören den Song und bleiben dann doch nochmal für eine Stunde. Mhm. Ja, okay.
Das ist also die perfekte Phase für so diese Art Banger. Dabei dann sind die Leute so, okay, was kommt jetzt noch?
Ja.
Ja.
Okay, letzte Frage. Was wählst du bei der nächsten Bundestagswahl 2025?
Muss ich ehrlich sagen, weiß ich noch nicht. Also, ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Da warten wir nochmal auf den Wahl-O-Maten.
Ist ja auch noch eine Weile hin.
Ich lasse die Frage nochmal neu. Also, ich habe sie jetzt gestellt, aber ich bewahre sie mir nochmal auf für nächstes Jahr, wenn der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl steht.
Ja, oder wir können ja gerne auch noch mal kurz vor der Europawahl darüber reden.
Ja.
So, es ist leider so, bei den Linken gibt's viele Probleme,
ja,
bei den Grünen gibt's viele Probleme, bei der SPD sowieso.
Ja, Bündnis Sarah Wagenknecht brauchen wir gar nicht anfangen.
Das brauchen wir sowieso nicht anfangen. Ja. Und also für mich sind alle anderen Parteien dann eigentlich für mich nicht wählbar.
Ja.
Und ja, und eigentlich ist es so ein bisschen so zwischen den dreien immer so,
ja,
in meinem Kopf, auch wenn ich sehr viele Jahre, Jahrzehnte keine SPD mehr gewählt habe.
Ja.
Aber ja, aber prinzipiell wären das so drei Parteien, wo ich am ehesten sagen würde, das würde ich wählen. Aber irgendwie, ich bin auch gerade mit allen dreien nicht so ganz cool.
Ja, voll, verstehe ich. Ich finde das auch halt so spannend, als selbstständiger Künstler, mhm, oder beziehungsweise nicht unbedingt als Künstler, aber als Selbstständiger wäre halt so von den Parteien, die ich wählen könnte, die viel für Selbstständigkeit machen, wäre es halt die FDP. Aber auf gar keinen scheiß Fall.
Es ist halt immer das Ding, was ist dir wichtig, wenn du wählst? Ne? Bist ja du dir selbst am wichtigsten und dein Wohlergehen und ja, dass du wirtschaftlich gut dastehst, dann ist es als und UnternehmerInnen im weitesten Sinne natürlich immer, ist höchstwahrscheinlich immer die FDP, ja, weil, was diese Fragen angeht, weil die nicht dafür sind, dir irgendwas teurer zu machen, sondern im ja Zweifel dir vielleicht sogar mal nochmal eine Kürzung geben ab einem bestimmten Punkt. Aber wenn
dieser bestimmte Punkt ist halt absurd hoch.
Ja, teilweise, ja. Aber wenn du irgendwie gesamtgesellschaftlich was verändern willst und was für alle besser machen willst, und auch für die Leute, die am wenigsten haben, da tut die FDP also
gar nichts.
Gar nichts.
Ja.
Also
ja, ja. Das ist ja, das ist einfach so diese Absurdität anhand der Wahl. So, also du musst dich halt immer fragen, will ich, wie du schon gesagt hast, mehr für mich tun oder mehr für die Gesellschaft?
Ja.
Und das ist auch eine schwierige Frage, weil natürlich will man selber auch profitieren.
Ja.
Aber gerade bei der FDP, die ja jetzt auch gerade den neuen Haushalts 5-Punkte-Plan vorgeschlagen haben, was ja auch spannend ist, dass sie ja eine Koalition haben, wo SPD und Grüne sofort gesagt haben, auf gar keinen Fall machen wir das, was ihr gerade vorgeschlagen habt. Mhm. Und ich zitiere Kevin Kühnert, dafür sollten sich jetzt alle mit der Sache beschäftigen und weniger Punktepapiere veröffentlichen, fügte Kühnert hinzu. Wenn man ganz viele Wunschpunkte in Papiere schreibt, dann wird man irgendwann zum Sams, aber man macht keine Politik. Und das finde ich einen grandiosen Satz, weil es stimmt halt auch, natürlich, klar. Also das muss ja auch abgesprochen und abgesegnet werden. Und ich habe mich einfach so über dieses Zitat gefreut, weil ich mag, dass Kevin Kühnert, SPD würde ich jetzt nicht unbedingt wählen, aber dass es mal jemand anderen gibt, abseits von Wolfgang Kubicki, der die Sprache vom Volk spricht und nicht einfach nur einfach ultra eloquent von A nach B redet.
Ich habe das schon öfter, glaube ich, in diesem Podcast gesagt und ich werde es auch wieder sagen, ich werde dann wieder SPD wählen, wenn man Kevin Kühnert wählen kann.
Ja, ich finde Kevin Kühnert auch tatsächlich wirklich einen ganz guten Typen.
Ich finde ihn super.
Ja. Weißt du, was ich auch richtig super finde?
Ja.
Folgendes.
Der Drink der Woche.
naja, mittlerweile nicht mehr jede Woche, aber so oft wie möglich, sobald wir beieinander sitzen, testen wir hier Getränke, oft alkoholischer Natur, manchmal auch nicht alkoholischer Natur, heute aber definitiv alkoholischer Natur, denn es handelt sich um den Kümmelspritz.
Ja.
Wir nennen ihn Kümmelspritz, Hand aufs Herz, der Kümmel unserer Wahl ist natürlich in dem Fall der Helbing.
Ja, liebe Grüße.
Und der Kümmelspritz besteht aus 4 Zentiliter Kümmel.
Ja, Helbing. Dann einen Schluck Limettensaft.
Yes.
Und dann haben wir gemacht halb aufgefüllt mit Sekt und Gingerbier.
Ja, Prosecco, ganz wichtig.
Prosecco.
Kein Sekt,
okay.
Sondern ganz wichtig Prosecco. Wurde mir so weitergetragen, dass es ganz wichtig ist, dass es der Prosecco ist. Wir werden diesen Drink wie jede Woche bewerten in Aussehen, Geschmack und Bock.
So ist es.
Und wir fangen natürlich an mit Aussehen. Eine ganz, ganz fantastische Farbe, so ein bisschen Giftgelb, ne? Das ist ja das Geile. Also es ist gar nicht Giftgrün, sondern so ein bisschen, da merkt man die Limette halt ganz, ganz doll durch.
Ja. Wir werden ein Foto von diesem Drink auch veröffentlichen mit dem Rezept auf Instagram, auf Hinnacks Seite und auf meiner. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen, falls euch interessiert, wie der aussieht. Ja, Hinnack hat schon gesagt, so gelblich.
Ja, aber halt auch so ein bisschen, also so geil aggressiv. Nicht, also hat so ein bisschen was von der Natur, also naturtrübe Zitronenlimonade, aber noch doller.
Noch naturtrüber.
Ja, genau. Also es ist noch ein bisschen mehr ins Gesicht, ist noch so ein bisschen mehr ein geiles, aggressives, gelbliches, verwässertes Gelb.
Ja, ja. Ja. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich das Schummrige des Kümmels,
ja,
gemischt mit dem Limettensaft und dem Gingerbier, was eben diese tolle Farbe ergibt. Wir haben das in Weingläsern mit Eis. Ich denke, eine Limettenscheibe kann man auch gerne noch reinmachen, wenn man lustig ist.
Ja, als Deko auf jeden Fall, aber für den Geschmack tut es nicht Not.
Ich finde, es sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Das kann man gut, glaube ich, kredenzen, ohne sich damit irgendwie, ohne dass einem das peinlich sein muss.
Aber, ja, kommt drauf an, auf welche Festivität, ne?
Ja,
natürlich.
Aber wie schmeckt's dir denn?
Ich find's sehr, sehr lecker. Ich glaube, man hätte hier bei unserer Mischung ein wenig mit dem Limettensaft sparen können, damit der Kümmel ein bisschen mehr durchkommt, der Helbing. Er schmeckt wirklich gut. Er ist sehr sauer. Deswegen würde ich auch sagen, man könnte ein bisschen da sparen beim Limettensaft. Das Gingerbier mit der Schärfe kommt aber gut durch, hat so eine ganz angenehme Schärfenote.
Generell habe ich das Gefühl, so Kümmel, Helbing und Gingerbier, das funktioniert wirklich wahnsinnig gut zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Ich hätte mir jetzt ein bisschen gewünscht, dass wir ein wenig mehr gegeizt hätten mit dem Limettensaft, weil mir fehlt gerade so ein bisschen der Aspekt vom Kümmel. Der kommt schon durch, aber nicht doll genug.
Nee, ja, ja. Er geht ein bisschen unter, weil es sehr sauer ist. Aber
ja.
Ich finde, es schmeckt trotzdem ganz gut. Vielleicht ein bisschen weniger Limette, das stimmt schon. Oder ein Schuss mehr Prosecco, ich weiß es nicht.
Ja. Und
aber es ist sehr erfrischend.
Es ist extrem erfrischend. Tolles Getränk, womit wir jetzt quasi
so
ein bisschen...
Alkohol durch, ne? Das ist so, das könnte man so wegtrinken, wenn man sehr durstig ist.
Ja, also genau, wir haben es jetzt in Weingläsern, das ist der einzige Grund, warum man das nicht so wegstürzen kann. Wenn wir das jetzt in Wassergläsern hätten, kein Problem, easy, einfach wegziehen. Womit wir auch quasi so ein bisschen zum Bocklevel schon rüberkommen. Das macht doll Bock, das macht ganz doll Bock. Ich kann mir richtig gut vorstellen, heute Nachmittag war ich ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs und habe mich noch in einen Café gesetzt. Und hätte man mir gesagt bei der Bestellung, als ich meinte, ich hätte gerne Americano, und die hätten zu mir gesagt so, ja, wir haben aber auch gerade das, und ich hätte das bestellt, dann wäre ich heute Abend nicht hier, weil das schmeckt wirklich, wie gesagt, der Alkohol kommt gar nicht durch, schmeckt extrem lecker, ultra erfrischend durch Prosecco und Limettensaft, hat eine ganz, ganz spezielle, so ein ganz, ganz spezielles Gefühl löst es in mir aus, so wirklich so ein Sommergefühl.
Es ist wirklich sehr erfrischend. Es passt auch zu den Temperaturen gerade. Ich sehe mich da auch schon in meiner neuen Wohnung im Wintergarten sitzen, alle Fenster auf, die Abendsonne, du weißt.
Natürlich, um Gottes Willen, klar. In Blankenese, da ist die Sonne auch noch mal ein bisschen reicher.
Ja, es riecht auch so reich.
Ja. Wie riecht reich? Riecht es einfach durchgehend nach so...
Lavendel.
Nach Lavendel? Ja. Ah, okay. Aber Lavendel ist ja gar nicht so teuer. Ich dachte.
Ja, aber wenn alles nach, also nach Lavendel riecht.
Also gar keine.
Also ich war heute in der Tiefgarage vom DM.
Ja.
Boah, roch das nach Lavendel, du.
Es ist halt dieser kleine Unterschied, weißt du? Es ist halt, es riecht nicht so wie Lavendelkissen, weil man gegen Kleidermotten vorgehen möchte, sondern nee. Es riecht einfach so, als würde dir ein sehr, sehr unterbezahlter Mensch ein bisschen Lavende die ganze Zeit unter die Nase halten.
Es ist so, als würdest du auf einem Lavendelfeld in Südfrankreich stehen.
Ja.
So ist es ein bisschen.
Ja. Ja.
Frischer Wind die ganze Zeit, aus irgendeinem Grund.
Ja. Ich bin angenehm. So gespannt, was es mit dir machen wird, wenn du da hinziehst. Also noch sind wir hier jetzt gerade in St. Pauli, bald geht es für Max nach Blankenese.
Ja.
Er hat heute noch eine Cappy auf von Obey.
Glaube, ja.
Ja, von Obey, was ja auch nichts anderes heißt als Gehorche.
Mhm.
Und ich wette mit dir oder mit euch da draußen, das nächste Mal, wenn wir den Blankenese aufnehmen, hat er einen Anzug an von Obey, weil er nur noch gehorchen wird.
Ab dann werde ich regieren. ja, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Kümmelspritz, bestehend aus 4cl Helbing, einem Spritzer Limettensaft und dann auffüllen mit halb Prosecco, halb Gingerbier und Eis. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 2,6 von 3 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.
Vollkommen angemessen. Sehr, sehr leckeres Getränk. Sehr leckerer Mann, der ihn zubereitet hat.
Hast du dich gerade als sehr leckeren Mann bezeichnet?
Eigentlich meinte ich das zu dir, aber so. Dann ist mir aufgefallen, wir haben das 50-50 gemacht, ja. Wir sind beide halb lecker.
Mmh, lecker.
Ja.
Zwei Hälften desselben Üeis.
in jedem siebten Ü-Ei ist ein bisschen geile Überraschung.
Geile, normale Möwe-Überraschung. Auch diese Folge Normale Möwe muss mal zu Ende gehen, die 250. Eine wahnsinnig lange Folge. Ich muss sagen, ich bin ganz gut dabei.
Ja.
Wir haben hier auch hinterkant eine wilde Auswahl an Bier vorher mitgebracht. Ich habe gerade schon so ein Guinness getrunken.
Darf ich das erklären?
Ja, erklär es gerne.
Ich hatte ja am Samstag unsere große ESC-Party bei uns zu Hause und ich hatte ursprünglich die Idee, je nachdem welches Land antritt, kriegt jeder ein Bier. Aber ich musste ja auch ein bisschen aufs Geld achten. Deswegen habe ich einen Sechser Peroni für Italien gekauft, weil ich wusste, Italien schockt.
Ja.
Und ein Guinness für Irland, ein Estrella für Spanien. Und ein Tuborg, weil es gab kein schwedisches Bier und Dänemark ist nicht weitergekommen. Und
ja, Dänemark ist schwedisch genug.
Ja, und dann haben wir das leider vergessen und deswegen haben wir uns heute einfach so ein bisschen durch die Nation durchgetrunken.
Ja, so unser eigener kleiner ESC.
Der EBC, Eurovision Beer Contest.
Eurovision Wolf Contest. Ja, Hinak. Wir beenden diese Folge Normale Möwe wie jede Folge Normale Möwe mit berühmten letzten Worten. Wir kommen heute zu den berühmten letzten Worten von Hinak Köhn.
Ach, quelle Surprise.
Das ist ja überraschend.
Ja.
Hinak, es würde dich selber überraschen. Du bist beim ESC.
Mhm.
Ja.
Als Teilnehmer?
Nee, du bist als Gast da.
Ach, cool.
Ja. Jahr davor hat Italien gewonnen.
Mhm.
Ne? Du fährst hin, bist ganz aufgeregt.
Klar.
Bist ganz aufgeregt.
Beim Finale oder Probe?
Das Finale, richtig.
Okay. Ne? Also habe ich mir das Geld gegönnt.
Bist in Mailand.
Ja.
In so einer schönen alten Halle. Das sieht fast antik aus.
Ja.
Ne?
Ja. Also das wirklich, können die Italiener.
Das können die ja. Das können die ja. Ne? Also das hat 2100 Jahre oder was gehalten. Ne? Also wann die das auch immer gebaut haben.
Vor Christus auch, ja.
Ja, ja.
Ja.
Ne, diesen Tag wird es auch noch durchhalten. Ne?
Ja.
Du stehst da und dann kommt der Beitrag aus den Niederlanden.
Ja.
Wahnsinniger Eurodance.
Geil.
Also Bass ohne Ende. Es ist wirklich in einer Tour. Boom, 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 boom.
Ja.
Die ganze Halle vibriert. Und du spürst schon so, so kleine Bröckelchen runter. Weil es ist so fast antike Halle.
Ja, aber ich find's auch geil.
Du findest es auch geil.
Ich habe eher das Gefühl, es ist so eine 4D-Vision.
Ist so die Wände beben,
ja.
der Eurodance-Song ist gerade vorbei.
Ja.
Und während die Decke einstürzt und du dich freust, dass du diesen Beitrag gerade gesehen hast, ist der letzte. Du denkst dir so, gleich kann ich anrufen für Deutschland, weil ich bin ja in Italien.
Ja.
Könnten deine letzten Worte sein?
Schade, dass der Vatikan nicht teilnimmt.
Ich hätte gerne den Papst mal singen gehört.
Ganz ehrlich, wäre meine persönliche Traumvorstellung, dass der Vatikan teilnimmt und einfach jedes Jahr einfach immer so...
Der Papst muss teilnehmen.
Nee, nicht der Papst, sondern einfach so 30, 40 gregorianische Sänger. Ich wollte gerade SängerInnen sagen, aber nee, es wären halt Sänger.
Ja, ja, wir kommen zum Knabenchor. Okay.
Ciao. Au revoir.